Evangelikale Netzwerke, das sind kirchliche Strömungen, die ein sehr, na sagen wir mal, tradiertes Rollenbild vertreten und oft auch nicht mit einer liberalen Gesellschaft vereinbar sind. Immer mehr Fußballer rechnen sich aber solchen Netzwerken zu. Dazu haben recherchiert Felix Michaelis, er ist freier Journalist, veröffentlicht viel zu Rechtsextremismus, Antisemitismus oder eben Evangelikalismus, und Dina Falken, die hier unter Pseudonym teilnimmt. Ich würde sagen, wir legen mal los mit der Sendung.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
So, Ballers in God is a disciple-making movement in the world of football, but it's also an evangelistic movement that reaches the masses.
And you can't get that fulfillment without the word of God. You can't.
Amen. Mm. Amen, Bennett, bro. I'm just thinking, bro. Imagine us, Bennett, when we're 16, 17 years old, yeah? If we could watch this video of players who are played in the game and we look up to, talking about Jesus like this.
The devil is there, man. He really wants to make us fall and wants to, steal, kill and destroy. That's his goal.
Das Tribünengespräch.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin Moderator dieser Sendung und die Person, die ihr hier gerade gehört habt, über die werden wir gleich noch sprechen. Der bekannteste ist Felix Metscher. Den haben wir ganz am Schluss gehört. John Bostock, das ist der Gründer der Bewegung Ballers in God. Und außerdem haben wir noch Benik Afobi gehört, einen Fußballspieler, der eben auch Teil dieser Gruppierung ist. Aber darum soll es dann später auch nochmal gehen. Erstmal sage ich herzlich willkommen, Dina Falken. Schön, dass du im Rasenfunk mit dabei bist.
Ja, sehr gerne.
Und außerdem herzlich willkommen, Felix Michaelis. Schön, dass du da bist und hast auch schon zugegeben, Werder-Fan bist du. Können wir dich gleich zuordnen. Schön, dass du hier bist.
Das ist richtig. Ja, moin moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich sehr, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Gleichzeitig ist es eine Sendung, die mich jetzt schon wirklich, also ich trage die im Kopf schon jetzt ein paar Wochen mit mir rum. Wir wissen ja auch schon sehr lange, dass es jetzt diesen Termin geben würde, weil es ein insofern heikles Thema ist, wie ich finde, weil wir hier über etwas sprechen, das eigentlich eine Privatsache ist, nämlich Glauben, aber dann ja doch eine gesellschaftliche Rolle spielt, wenn es die Freiheit anderer Menschen einschränkt und wir gleichzeitig hier über öffentliche Personen sprechen. Ich nehme an, Dina, dass das eigentlich auch so der Grundkonflikt von all euren Recherchen waren. Ihr habt drei Artikel bisher dazu veröffentlicht. Ich werde die alle in den Shownotes verlinken. Wie gehst denn du ganz persönlich mit dieser Ambivalenz um?
Ja, es ist tatsächlich etwas, was unsere Recherchen so ein bisschen prägt und auch ein bisschen schwieriger macht. Wir versuchen es sehr fair zu machen. Also wir trennen es sauber. Was ist Fakt? Was ist Interpretation? Glaube ist legitim, er kann Halt geben und wir verstehen jeden Spieler, der daraus Kraft zieht. Gleichzeitig ist es aber notwendig, die Missstände klar zu benennen und aufzuzeigen, gerade wenn es um Strukturen wie im Nachwuchsleistungszentren geht. Mhm.
Felix, was sind so deine Gedanken zu dieser Dichotomie, die wir da haben? Öffentliches Interesse versus private, natürlich Meinungs- und Glaubensfreiheit?
Du sprichst es indirekt, implizit eigentlich schon direkt an. Also das ist der Vorwurf, der uns immer wieder begegnet, wenn wir diese Recherche veröffentlichen, dass Dina und ich als Ketzer dargestellt werden. Also dass wir insgesamt was gegen Religion haben. Und deswegen hier vielleicht vorab direkt als Disclaimer: Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht über irgendwie normal friedlich gläubige Christen sprechen, sondern über ein, ja, man kann schon sagen, weltweit agierendes Netzwerk, was sehr regressive Ansichten hat. Und ja, wie gesagt, es ist etwas, was uns eigentlich die ganze Recherche so begleitet. Man kann sich das wirklich so vorstellen. Das sind dann teilweise Profile, die uns drohen oder beleidigen im Netz, die ein Profilbild haben von Enmetscher, was auch direkt irgendwie, jetzt ohne was vorab zu greifen, zeigt, wie wirkmächtig diese Vorbildfunktion ist und wie schwierig das Leuten fällt, das Vorbild, so von so kontroversen Themen zu trennen.
Ja, interessant. Und ich meine, das hat natürlich auch einen Grund, warum Dina hier unter Pseudonym auftritt. Aber da müssen wir, denke ich, nicht näher drauf eingehen. Jetzt ist es ja aber auch so, dass ja auch regressive Ansichten per se erlaubt sein müssen. Das ist ja klar. Dina, wo ziehst du denn da die Grenze und wo habt ihr die in euren Recherchen gezogen? Ab wann muss eine pluralistische Gesellschaft da dann Grenzen setzen und sagen, das ist jetzt nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt oder es darf sich nicht in gesellschaftliches Handeln umsetzen?
Ja, vor allem dort, wo dann halt die persönlichen Kontakte Einfluss schaffen, also wo es auch ein bisschen in Richtung Manipulation gehen könnte. Mhm. Und wo dann halt auch dieses Weltbild dann eben auch gerade im Jugendkontext überhand nimmt und es dann halt auch bis zu einer leichten Gefahr für die Demokratie gehen kann.
Also kann man so sagen, Felix, wenn ich jetzt mal versuchen würde, so eine rote Linie zu definieren, da, wo die Grundrechte und Menschenrechte anderer eingeschränkt werden durch Ansichten, die dann eben vielleicht auch besonders regressiv sind, da setzt dann eine Demokratie die Grenze und sagt, hier müssen wir auch dann die Minderheiten, die davon betroffenen Menschen schützen.
Ja, genau so ist es. Also mit Minderheiten oder Menschen, das muss man ja so ganz offen sagen, sind queere Menschen gemeint. Also da, wo es den größten Konflikt gibt in dieser evangelikalen Ideologie, ist eigentlich Homosexualität oder auch sehr veraltete traditionelle Geschlechterrollen. Mhm. Und du sagst es eigentlich genau richtig. Also Dina und ich hatten jetzt neulich ein Gespräch mit zwei FreikirchenaussteigerInnen, die das sinngemäß genauso gesagt haben wie du. Da, wo die Rechte anderer eingeschränkt wird oder angegriffen werden, das betrifft, wie gesagt, meistens queere Personen, da sollte dann die Grenze gezogen werden zwischen legitimen Glauben und eben dieser regressiven agierenden Ideologie.
Mhm. Ja, der Glauben an sich, der darf ja legitim sein, aber die Frage ist dann das gesellschaftliche Handeln, was daraus erwächst. Mich würde interessieren, wenn wir mal vielleicht, bevor wir dann richtig in die Materie reinsteigen, mich würde interessieren, wie eure Recherchen verlaufen sind. Dina, wenn du magst, darfst du mal anfangen. Wann seid ihr auf das Thema aufmerksam geworden? Wie ist es, in diesem Bereich zu recherchieren und dann auch zu veröffentlichen?
Ja, also bei mir hat das vor 3 Jahren angefangen. Das war der Wechsel von Felix Metscher zu Borussia Dortmund. Mhm. Und ich als BVB-Fan, als queere BVB-Fan, fand das natürlich nicht so cool. Mhm. Da war er ja auch sehr oft in den Medien bezüglich queerfeindlichen Aussagen. Und dann habe ich das so ein bisschen angefangen zu recherchieren auf seinem Profil, habe da geschaut, was er so für Kontakte hat, wem er so folgt. Und bin dann auf Bolles in Gott gestoßen. Und das war dann so wie eine Art Rabbit Hole. Ich bin da immer tiefer reingegangen. Und für mich war das mega erschreckend, weil ich war da gar nicht in dieser Materie drin. Also Evangelikalismus war mir bis dahin gar nicht bekannt. Mhm.
Und wie war es dann dazu zu veröffentlichen? Ist es schwierig, da Medien zu finden, die mit euch kooperieren?
Sehr, ja, sehr. Das war für mich eigentlich so am Anfang das Wichtigste, dass ich gesagt habe, ich brauche Medien, das Thema muss Aufmerksamkeit kriegen. Mhm. Habe dann verschiedene Zeitungen angeschrieben. Die meisten waren sehr interessiert und danach war es ihnen dann doch zu wenig greifbar. Mhm. Die Religionsfreiheit zu groß und das ganze Thema dann halt zu wenig Beweise am Anfang. Das haben wir dann jetzt, habe ich mit Felix Hilfe zusammen jetzt auch erledigt. Und ich habe dann halt selbst angefangen zu posten auf X, wo dann auch Felix, glaube ich, darauf aufmerksam wurde. Und dort hat er schon auch ziemlich Reichweite gekriegt. Es gab natürlich sehr viel Anfeindungen, weil wirklich jeder das Gefühl hatte, es geht mir nur darum, gegen Christentum zu sein. Mhm. Das ist wirklich nicht der Punkt.
Das ist natürlich auch immer der einfachste Vorwurf, der einem gemacht werden kann, wenn man über so etwas spricht. Das gibt es in anderen gesellschaftlichen Kontexten ja durchaus auch. Will jetzt gerade, glaube ich, gar keine Beispiele nennen. Felix, das klingt jetzt so, als wärst du dann irgendwann mit dazugekommen und deswegen habe ich das auch vorhin vorgelesen. Also du gehst nicht an die gute Laune-Themen ran. Rechtsextremismus, Antisemitismus und jetzt eben Evangelikalismus. Du scheinst da eine dicke Haut zu haben. Wie bist du zu den Recherchen gekommen und wie schätzt denn du die Arbeit an diesem Thema ein, auch vielleicht im Vergleich zu den anderen Themenbereichen, die ich genannt habe?
Ja, also mir bluten die Augen, mir bluten die Ohren, das ist wirklich sehr zermürbend. Also es macht mir schon Spaß, aber es ist, vor allen Dingen bei diesem Evangelikalismus-Thema, ich glaube, das so zusammen mit dem Antisemitismus, über den ich viel versuche aufzuklären, ist wirklich das, wo ich mit Abstand die meisten Gegenwind bekomme. Ja, im Prinzip hat Dina eigentlich schon so die Geschichte, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, ganz gut erzählt. Dina hat angefangen zu bloggen auf X, damals wirklich fast ohne Aufmerksamkeit. Also schon, es hatte schon Reichweite, die Posts, aber ich meine, so medial, das Thema wurde überhaupt nicht aufgegriffen, bis ich dann zu Dina meinte, beziehungsweise es verfolgt habe und meinte, ey, lass uns doch mal zusammen da irgendwie eine Recherche draus machen, weil tatsächlich zu dem Zeitpunkt ungefähr auch Mbangula, Fußballspieler, von Juventus Turin zu Bremen gewechselt ist, also zu meinem Verein gewechselt ist, der auch Teil von Ballers und Gottes, also eines dieser evangelikalen Netzwerke bzw. Gruppen, was dann für mich auch nochmal so ein Anstoß war, dieses Thema aufzugreifen. Aber ja, du sagst es, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, kriegen immer wieder sehr dämliche Kommentare, so vor allen Dingen auf X, also auf Twitter, so nach dem Motto, was ist denn mit dem Islam, was ist mit den bösen Moslems, also jetzt in Anführungszeichen so klassische Whataboutism-Argumentation, die sich im Prinzip eigentlich gar nicht so richtig mit den Inhalten auseinandersetzen.
Ja, und das Interessante ja bei diesen Kommentaren ist ja, dass, wenn man genau dieses Gegenbeispiel antritt, ich glaube, Alina Schwärmer hat das in dem Taz-Kommentar auch mal so formuliert, wenn du genau das Gegenbeispiel antrittst und sagst, das, was Christinnen und Christen im Fußball so zu ihrem Glauben sagen, über den Glauben in ihrem Beruf sagen, auch darüber sagen, wie sie vielleicht mit Mitspielerinnen ihren Glauben praktizieren, wenn man sich das einfach mal in Anführungszeichen nur vorstellen würde, dass es dabei um den Islam ginge, dann wäre der Aufschrei ein ganz anderer und wahrscheinlich nochmal in eine ganz andere Richtung auch gehend. Und das zeigt ja auch schon, dass es hier auf jeden Fall auch eine Doppelbödigkeit gibt, beziehungsweise es gibt so eine Bigotterie, also Christentum, weil wir in einem christlich geprägten Land aufwachsen oder aufgewachsen sind, in dem allerdings auch inzwischen die Christen in der Minderheit sind, also 44% aller Deutschen nur noch rechnen sich einer der katholischen oder der evangelischen Kirche zu. Deswegen sind wir eben entsprechend geprägt und haben dann vielleicht auch einen Bias schon in unserem Denken eingebaut, Felix.
Ja, genau, zu dieser klassischen Whataboutism-Argumentation, was ich noch ergänzen wollte. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht irgendwie Missionierung auch im Islam gibt, im Fußball. Klar. Oder der Islam an sich auch gefährlich sein kann und es da wirklich sehr zu kritisierende Strömungen gerade auch in Deutschland gibt. Aber es ist einfach, es ergibt keinen Sinn, das so gegenzuhalten. Das möchte ich dazu nochmal sagen.
Ja, vor allem, es entwertet ja nichts an der Recherche.
Genau, das,
also
das
ja, ist, was es ist richtig. Meine, ja. Es gibt auch Islamgläubige, die vielleicht auch in ähnlichen Netzwerken hängen, aber darum geht es ja in euren Texten nicht. Jetzt sind bisher vor allem 3 Texte erschienen, im September und Oktober 2025 und noch einer im Februar 2026. Wie gesagt, die werde ich alle verlinken, wie auch die weitere Literatur, die ich für diese Sendung hier konsumiert habe. Dina, ich hatte den Eindruck, dass dann das Thema doch irgendwann größer wurde. Kann man das zeitlich festmachen? Deckt sich das auch mit deinem Empfinden?
Ich denke, das war, ich weiß jetzt aber das Datum nicht mehr, letztes Jahr wahrscheinlich, das war dieser Tagesschau-Beitrag. Mhm. Und ich glaube, da hat es dann so richtig viel Aufmerksamkeit gekriegt, bekommen. Gleichzeitig natürlich auch, ist das Thema politisch größer geworden. Wir sehen es in den USA, wo die Evangelikalen Trump ein bisschen zur Wahl verholfen haben. Mhm. Das heißt, Evangelikalismus wurde bekannter. Man kennt den Begriff jetzt, man weiß so ein bisschen, um was es geht. Und die Tagesschau hat es dann halt mit Wallace and God und Felix Metscher aufgegriffen. Und das hat dann schon noch eine ziemliche Welle ausgelöst.
Also dazu muss man vielleicht einordnend kurz sagen für alle Hörerinnen und Hörer. Es gab einen Tagesschau-Social-Media-Beitrag, der auch begleitet mit einem Text veröffentlicht wurde, an dem es eben sehr viel Kritik gab, bis hin zu einer Rundfunkratsbeschwerde eines CDU-Mitglieds. Eben genau aus den Vorwürfen, die ihr eigentlich gerade schon genannt habt, dass hier eben Christentum verunglimpft würde und so weiter und so fort. Und der hat eben hohe Wellen geschlagen und auch zu einer Debatte geführt, innerhalb derjenigen, die sich dafür interessieren. Und Auslöser war eben wieder Felix Metscher, der jetzt eben Spieler von Borussia Dortmund ist. Ich glaube, der unmittelbare Kontext damals war, glaube ich, die Ermordung von Charlie Kirk und dass er dazu sich nochmal geäußert hatte. Und das dann, glaube ich, der aktuelle Anlass für diesen Beitrag war. Aber damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen im Thema drin. Und ich glaube, bevor wir dann die ganzen Netzwerke mal aufzählen und vielleicht auch ein paar Fallbeispiele nennen. Lasst uns doch mal Begriffe klären. Was bedeutet denn, Felix, überhaupt evangelikal und Evangelikalismus?
Also im Kern geht es erstmal um eine Strömung im Christentum, die die Bibel wörtlich auslegt, weist. Und das kann dazu führen, dass es regressive Ansichten gibt, vor allen Dingen was Homosexualität angeht und Geschlechterrollen angeht. Vielleicht da als Disclaimer noch, Dina und ich sind keine TheologInnen. Das heißt, es fällt uns schwer, irgendwie da eine fundierte Einschätzung dazu zu geben, eine fundierte Definition dazu zu geben. Das können andere sicherlich deutlich besser als wir. Aber es ist eben wichtig zu wissen, dass es, das hatte ich jetzt anfangs auch schon betont, dass es nicht um normalgläubige Christen geht, sondern eben um, ja, aus meiner Sicht einer in weiten Teilen regressiven Ideologie und Strömung.
Also es gibt dafür Definitionen in der Theologie. Ich habe ja auch durch meine Eltern einen theologischen Hintergrund, deswegen konnte ich mir da ein bisschen ExpertInnenwissen auch noch mit dazu holen. Meistens spricht man so von 4 Kernmerkmalen, die es im Evangelikalismus gibt. Das eine ist eben, das ist das ganz Zentrale, eine Bibeltreue bis dahin, dass eben die Bibel wörtlich genommen wird, die Bibel letztlich als das Wort Gottes zählt, was wir in anderen Religionen kennen, aber eigentlich im Christentum nicht so ist. Die Bibel ist ein erst mündlich überliefertes Werk, das später verschriftlicht wurde, und dementsprechend hat alles, was dort verschriftlicht wurde, einen zeithistorischen und auch persönlichen, nämlich vom Autor geprägten Kontext, und der wird weggelassen beim Evangelikalismus. Es zählt tatsächlich die Silbe, und innerhalb dieser Silben lässt man manchmal auch die Parts weg, die einem nicht so ganz passen, denn wer die Bibel aufmerksam liest, der sieht eigentlich, dass dass es eigentlich ein multiperspektivisches Werk ist. Dann gibt es eine Kreuzeszentralität, also der Heilige Geist, Jesus, und spielen eine ganz große Rolle. Ganz oft sprechen auch Evangelikale davon, dass sie irgendein Heiliges Geisterlebnis hatte, der Heilige Geist durch sie wirkt oder auch Jesus oder Gott durch sie wirkt. Und dann, Dina, ist, glaube ich, der dritte und der vierte Punkt gleichzeitig. Das ist dann nochmal ein ganz relevanter, denn Evangelikale, das sind nicht nur Menschen, die eben nach den beschriebenen Kriterien glauben, sondern sie verstehen es als ihre Aufgabe, andere Menschen zu bekehren, zu diesem Glauben und letztlich die Welt zu missionieren. Also es gibt da zum Teil Zitate, in denen es heißt, allein 2,7 Milliarden Menschen haben noch nie Kontakt mit der einzig wahren Religion gehabt, nämlich unsere und unsere Religionsauslegung, und das ist jetzt unsere Aufgabe, das zu tun.
Ja, genau. Missionieren ist ein sehr großer Punkt. Das ist so ein bisschen Pflicht auch, wenn man evangelikal ist und in diesen Freikirchen ist. Es gibt da auch das Seven Mountain Mandate. Das sind so ein bisschen die 7 Einflüsse, 7 Bereiche in der Gesellschaft, die Christen erobern müssen. Ich versuche gerade zu finden, wo wir es haben. Ah ja, hier. Sorry. Das ist die Religion, die Familie, Medien, Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur und soziales Sport. Das sind die 7 gesellschaftlichen Schlüsselbereiche, die man eigentlich, also die Christen, die Evangelikalen, erobern. Ich sag's wirklich, also ich mach's und ich seh's, ihr seht's nicht, aber ich mache Anführungs- und Schlusszeichen. Das wird ihnen so auch vorgegeben. Man sieht das auch, wenn man zum Beispiel bei der Awakening Church drauf geht, bei den verschiedenen Events, die diese anbieten. Da gibt es The Million Month, wo sie in Europa versuchen, so viele Menschen wie möglich auf das Thema anzusprechen, auf der Straße draußen, während eines ganzen Monats. Da kommen die Mitglieder von der ganzen Welt, und von Gott, also von Jesus, zu überzeugen. Und die heilen dann da auch die Menschen, weil Wunderheilung ist ja auch ein ganz großes Thema. Und ja, da geht's halt wirklich auch um diese 7 Schlüsselbereiche und wirklich die ganze Welt zu retten.
Und das ist eben dann nochmal ganz entscheidender Punkt. Also ich denke, wir kommen da gleich nochmal zur politischen Dimension, aber es ist eben das Ziel, gesellschaftliche Bereiche wirklich zu besetzen und damit dann eben diese evangelikale Weltordnung letztlich herzustellen, weil es gibt sie ja nicht in libertären Gesellschaften. Da gibt es ja viele Strömungen, die Evangelikale ablehnen. Felix, du wolltest auch noch was ergänzen.
Ja, 2 Punkte wollte ich noch anbringen. Und zwar, ich glaube, einmal für diese Missionierung ist ganz wichtig, dass eine zentrale Idee von vielen evangelikalen Strömungen ist, dass sie den richtigen Glauben besitzen. Also weil sie so nah an der Bibel sind, besitzen sie den richtigen Glauben, und deshalb müssen sie die gesamte Menschheit davon überzeugen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Kerngedanke dahinter. Und das andere, was ich noch anbringen will, das ist jetzt nicht zwangsläufig irgendwie ein Kriterium für evangelikale Strömung, aber was bei Freikirchen auf jeden Fall noch wichtig ist, was immer wieder AussteigerInnen erzählen, jetzt auch im Gespräch mit Dina und mir, dass es ja so sektenähnliche Strukturen gibt, so ganz klassisch, was man eigentlich auch schon so im Kopf hat, und eben auch sehr hierarchische Strukturen, was immer wieder Mitglieder in uns jetzt berichtet haben. Das ist, denke ich, auch nicht unwesentlich.
Mhm. Und man hat jetzt dann die Problematik, und das ist wichtig, das eben einmal klar zu machen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier mit Begriffen arbeiten, da gibt es Überschneidungen, aber seltene Deckungsgleichheit. Also sprich, Freikirchen, das sind all jene Christen, die nicht in der katholischen oder der evangelischen Kirche organisiert sind, die haben Überschneidungen mit Evangelikalen, also es gibt quasi Evangelikale, die auch sich als Freikirchen bezeichnen, es ist aber nicht deckungsgleich. Genauso ist es andersherum, und ähnlich ist es auch mit evangelikalischen Strömungen, mit eben dann, man nennt das pfingstlich-charismatische Bewegungen, das sind eben diejenigen, die tatsächlich an Wunder glauben, an Heilung glauben, die immer wieder Gottesbeweise in der Welt sehen und auch selbst ausführen. Auch da gibt es evangelikale Strömungen, die dieses Wunderelement, sage ich jetzt mal etwas flapsig, weglassen. Das heißt, wir bewegen uns hier eben in einem fließenden Bereich. Es ist hier kein Schwarz und Weiß, und es ist auch nicht so, dass man das Menschen anhand ihrer Glaubensauslegung gleich ansieht, welche dahinterstehende Intention sie verfolgen. Was wir aber eben bei Evangelikalen besonders häufig sehen, ist eben tatsächlich eine politische Intention und eine gesellschaftliche Intention. Und da sind wir ja beim Seven Mountain Mandate, eben bei dem tatsächlich dem Ziel, gesellschaftliche Bereiche evangelikalisch zu besetzen mit entsprechenden Einflussnehmern. Und Felix, da haben wir ja zur Veranschaulichung leider ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, gerade in den USA sind evangelikale Bewegungen schon gesellschaftlich viel, viel verbreiteter. Und letztlich haben sie in Anführungszeichen ihren Präsidenten zum zweiten Mal ins Weiße Haus gewählt. Das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, um zu erklären, wie dann auch diese Einflussnahme politisch sich umsetzt.
Auf jeden Fall. Also zum Seven Mountain Mandate sei noch gesagt, dass es sehr, sehr radikal formuliert ist. Es gibt verschiedene theologische Lehren, auch im Evangelikalismus, die quasi lehren, wie man Einfluss nehmen soll auf die Gesellschaft. Und das Seven Mountain Mandate ist wirklich schon sehr, sehr radikal formuliert. Also wie Dina eben gesagt hat, da steht wörtlich, die Bereiche sollen erobert werden. Und genauso wird es dann eben auch umgesetzt. Das Kabinett um Trump, das kann man schon so sagen, das sind eigentlich Evangelikale, auch Charlie Kirk, der ermordet wurde, um den Ann Matcher dann getrauert hat. Deswegen passt es ideologisch ja auch so gut mit Ann Matcher. Ja, das sind von der Ideologie Evangelikale, das kann man so sagen.
Und wie sieht das eigentlich in Deutschland und Europa aus? Dina, ich weiß, dass das jetzt eine schwierige Frage ist, aber was wäre denn deine Antwort darauf?
Also, es gibt da schon einzelne evangelikale Strömungen, die da ein bisschen mit der AfD in Verbindung kommen. Das ist allerdings alles noch ziemlich schwach, sage ich jetzt mal so. Wir sind da noch lange nicht dort, wo jetzt die USA steht, aber die Richtung geht schon in die gleiche. Ich kann euch da aber wirklich FundiWatch empfehlen. Das ist ein Recherchekollektiv, und sie decken diese Beziehungen zwischen evangelikalen Gruppierungen und politisch rechten Parteien regelmäßig auf.
Mhm. Felix?
Ja, direkt dazu einmal ergänzt, es gibt in der AfD die sogenannten Christen in der AfD. Das ist ein Arbeitskreis, glaube ich, oder eine Gruppierung an AfD-Mitgliedern und Politikerinnen. Und die suchen zum Beispiel immer wieder gezielt Kontakt zu evangelikalen Strömungen oder Kreisen und andersrum auch. Ja, wie gesagt, schaut da gerne bei FundiWatch vorbei. Die arbeiten da sehr konkreter, deutlich konkreter als wir zu.
Das ZDF hat dazu auch mal eine Recherche veröffentlicht, in der es ein AfD-internes Papier gibt, wo eben Christen, kirchennahe Christen als mögliche Wählerinnen und Wähler der AfD identifiziert wurden. Dina?
Ja, das ist genau das, was ich jetzt noch sagen wollte. Die Ideologie ist ja ziemlich ähnlich. Also sowohl die AfD wie auch evangelikale Christen möchten ein traditionelles Familienbild, Mann und Frau, als Eltern, als Paar, und sind zum Beispiel gegen Abtreibungen, möchten eher ein bisschen ja in diese Richtung gehen. Also das passt da schon zusammen.
Mhm. Und gleichzeitig ist es auch nicht nur die AfD, also es gibt natürlich viele gläubige Christen, die aufgrund ihres Glaubens dann vielleicht auch anfällig, klingt jetzt negativer geprägt, als ich meine, für evangelikale Strömung sind. Also wer bibeltreu lebt und wer an das Wort Gottes glaubt, der merkt vielleicht auch manchmal gar nicht, dass er über diese Treue und diesen Glauben an Jesus und an all das, was in der Bibel steht, dann manchmal hineingezogen wird in kirchliche Bewegungen. Da gibt es auch eine Schnittmenge an Freikirchen, die nicht auf den ersten Blick evangelikal sind, sage ich mal. Du gehst zu einem Gottesdienst und der ist einfach nur viel, viel toller als ein normaler evangelischer oder katholischer Gottesdienst. Es wird gesungen, es ist alles nicht so förmlich, du wirst wie ein Freund begrüßt. Und du merkst vielleicht erst sehr spät oder eben im schlimmsten Fall gar nicht, dass es dann bei Themen wie Homosexualität, andere Lebenskonzepte als Heterosexuelle, die Rolle der Frau, Fragen wie Abtreibung, dass es da dann auf einmal Ansichten gibt, die vielleicht viel radikaler sind als deine eigenen. Und dann kann es aber sein, Felix, man steckt schon drin.
Ja, das ist der ganz problematische Punkt, den du ansprichst. Und zwar, das ist genau diese Strömung, die jetzt rüberschwappt von den USA. So eine evangelikale Strömung, die sich sehr, sehr darum bemüht, modern und hip aufzutreten. Also man kann es wirklich sehen, zum Beispiel bei der Awakening Europe-Bewegung, die hier in Deutschland mehrere freikirchliche Standorte hat, die inszenieren richtige Massenevents. Also wenn man da sich, da gibt's Dokus zu, das kann man sich anschauen, zum Beispiel von ProSieben, glaube ich. Mhm. Wenn man sich das anschaut, wie diese Gottesdienste aussehen, das sieht aus wie ein Konzert oder wie so ein Massenevent, was gezielt so ein junges Publikum ansprechen soll. Und genau diese Art von Evangelikalen versucht auch im Fußball anzudocken. Und das ist aus meiner Sicht ganz problematisch, weil dadurch dann eben, wie du sagtest, Leute reingezogen werden, zum Teil auch FußballerInnen, die in der Geschichte ja auch selber das Opfer sein können. Das muss man dazu sagen, reingezogen werden, ohne dass sie vielleicht gar nicht wissen, also ohne dass sie wissen, welche Ideologien dahinter stecken, sondern einfach durch dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Angebot reingelockt werden.
Und dann kann es eben passieren, so wie in einer dieser Dokus geschehen, dass eine Reporterin, ich glaube es war in der ZDF-Doku, vorgibt, homosexuell zu sein und dann wird ihr angeboten, ja, wir können Heilungsgebete für dich sprechen und dich von dieser in Anführungszeichen Krankheit befreien. Und nach außen hin war es aber erstmal einfach nur ein tolles Erlebnis, ein schöner Gottesdienst und spricht ja gar nichts gegen. Also man kann bei Gottesdiensten auch vieles schöner machen, als es in den Standardkirchen vollzogen wird. Aber das zeigt ja auch schon eben eine Entwicklung, Dina, die wir eben sehen. Also wie gesagt, an Glauben ist erstmal ja gar nichts zu kritisieren. Wir haben ja die rote Linie vorhin schon klar gemacht. Und so ist es ja auch bei einer, ich nenne es jetzt mal Eventisierung von Glauben, eben als Massenveranstaltung, als Gemeinschaftsveranstaltung, als eben auch etwas hipperes Glauben, als man es vielleicht auf Bibel-TV oder in der örtlichen Gemeinde bekommt. Ist das auch der Grund, warum der Fußball so attraktiv ist für evangelikale Strukturen? Oder woher glaubst du, kommt es, dass wir gerade in diesem Gesellschaftsbereich schon eine deutliche Durchsetzung, hätte ich jetzt mal gesagt, in Anführungszeichen, sehen?
Ja, ich denke, es war halt auch schon immer Thema. Also man hat schon immer Fußballer gesehen, die sich nach einem Tor bekreuzigen oder gegen den Himmel zeigen oder so. Also das gab es schon immer. Fußball hat eine riesige Reichweite. Mhm. Also ich glaube, das ist der meistgesehene Sport in Europa sicher. Mhm. Und man spricht da halt wirklich viele Leute an. Die Fußballprofis haben eine extreme Vorbildfunktion, gerade für Jugendliche. Und gleichzeitig sind die Fußballprofis auch, wie soll ich sagen, ja, perfekt geeignet, um auf Glauben angesprochen zu werden, weil die kommen früh in ein NLZ, die sind dann alleine, dann der ganze Erwartungsdruck. Man weiß nicht, ist man gut genug, schafft man es, oder dann kommt eine Verletzung und je nachdem ist die Karriere vorbei. Freunde fehlen so ein bisschen, ja, die Familie ist je nachdem weit weg. Und wenn man da eine Glaubensgemeinschaft hat, die wie eine zweite Familie funktioniert, die dich aufnimmt, wenn man durch die wörtlich genommene Bibel so einen Leitfaden fürs Leben auch kriegt, denke ich, macht das vieles einfacher für diese Jugendlichen. Mhm.
Wogegen ja, wie gesagt, vielleicht betone ich es über, aber ich will nochmal sagen, grundsätzlich zu glauben, das steht ja jedem frei, aber eben die Frage ist, glaubt man so, dass alle anderen auch ihre Freiheit ausleben dürfen oder setzt man dem dann irgendwelche Grenzen? Jetzt muss man dazu aber ja auch sagen, Felix, also ab 14 Jahren, in Deutschland zumindest, gelten Jugendliche als religionsmündig. Also dann dürfen sie sich auch ohne Einverständnis der Eltern taufen lassen. Es hat einen Grund, warum Konfirmation, Kommunion und Firmung, warum das alles rund um dieses Alter herum stattfindet, beziehungsweise daraufhin abzielt. Das heißt, es ist ja wirklich, man hört das auch, ihr habt ja auch ganz viel die entsprechenden Podcasts und so weiter gehört und da wird fast immer davon gesprochen, dass die Fußballspielenden im Alter von 14, 15, oft 16 Jahren eben ihr Erweckungserlebnis hatten und dann zu Gott gefunden haben. Wie blickst du denn darauf? Da haben wir ja jetzt eigentlich wieder so ein Spannungsverhältnis aus einerseits eben, man hat die Religionsmündigkeit, man soll und darf gerne tun, was man will. Gleichzeitig sprechen wir hier aber auch noch über Jugendliche, die ja auch einen besonderen Schutz haben sollen, gerade wenn sie nicht bei den Eltern leben, zum Beispiel im Nachwuchsleistungszentrum. Wie blickst du da drauf?
Also Dina hat es implizit schon angesprochen. Wir wissen von ein, zwei Personalien, dass sie in Nachwuchsleistungszentren arbeiten und gleichzeitig auch in missionarischen Kreisen aktiv sind. Und ja, also mir stellt sich die Frage, wie mündig ist man, wenn man eben psychisch sehr anfällig sein kann durch den Leistungsdruck, dadurch, dass man von Familie und zu Hause weit weg ist. Und ich habe mal mit einer Leserin tatsächlich darüber gesprochen, dass sie einen Freund hat, also ihr Ehemann, der erzählte ihr als Reaktion auf meinen Text, dass er zu seinem ehemaligen Fußballtrainer, also ehemaligen Jugendfußballtrainer, bis heute noch sehr, sehr guten Kontakt pflegt. Das ist für ihn wie eine Vaterfigur, das hat er so wörtlich gesagt. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, das kann ich eigentlich genauso unterschreiben, wenn ich zurück daran denke, wie es bei mir in der Jugend im Fußball war. Das war für mich auch absolut eine Vaterfigur und das darf auf gar keinen Fall ausgenutzt werden. Und ich glaube, es ist schon so, dass JugendfußballerInnen hochgucken auf den Trainer oder auf die FunktionärInnen, vor allen Dingen, wenn sie dann eben auch in diesen NLZs leben.
Und damit sind wir jetzt eigentlich schon in einem Themenbereich gelandet. Also wir alle, ich habe auch mit Hilfe der Rasenfunk-Community ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da mitgeholfen haben in den letzten Wochen. Wenn man einfach nur mal versucht herauszuarbeiten, was sind denn so Fußballspielerinnen und Fußballspieler und Trainerinnen und Trainer, die sich eben evangelikale Strukturen zumindest sympathisch gegenüber zeigen, indem sie zum Beispiel entsprechenden Accounts folgen auf Instagram und so. Wir sprechen gleich noch über die Ballers in Gott ein bisschen ausführlicher. Dann kommt da schon relativ schnell eine relativ ausführliche Liste zustande. Also wir haben allein in der Rasenfunk-Community ohne einen riesigen Rechercheaufwand 42 Männer und 15 Frauen herausgearbeitet. Und da sind eben nicht nur Felix Metscher mit dabei, sondern eben auch jemand wie Davy Selke, Jonathan Tah, Ruben Vargas oder bei Seiten der Frauen des Frauennationalteams, da haben wir Giovanna Hofmann und Sarai Linder, die sich mindestens als sehr gläubig bezeichnen und in den allermeisten Fällen mindestens einer Organisation folgen, die in euren Texten immer wieder auftaucht, Felix.
Ja, also Dina und ich haben inzwischen sogar so eine Excel-Tabelle angefertigt mit SpielerInnen. Das ist also bei weitem nicht alles, aber es sind unfassbar viele. Es sind auch noch deutlich mehr, als du sagst. Es ist natürlich nicht per se problematisch, wenn die denen irgendwie nur folgen auf Instagram oder so. Also ich habe ja schon angedeutet, die SpielerInnen können selber das Opfer sein in dieser Geschichte und diejenigen, die geschützt werden sollten. Aber gerade auch im Nachwuchsfußball, zum Beispiel bei Werder Bremen, um nochmal auf meinen Verein zurückzukommen, ist es so, dass es ganz viele Jugendspieler gibt, die religiös sind, das in ihrer Instagram-Bio kundtun und eben diesen missionarischen Netzwerken, die du jetzt schon angesprochen hast, Ballers in Gott folgen. Also es sind wirklich sehr viele Spieler, Spielerinnen.
Und da gibt es ganz bestimmt auch noch eine Dunkelziffer. Jetzt würde ich gerne, bevor wir dann mal auf die Gruppierung kommen, ich denke, wir sollten dann vor allem mit den Ballers in Gott mal anfangen, möchte ich noch einmal zwei, drei Worte dazu verlieren zum Bezug zwischen Fußball und Glaube, denn der war immer schon größer als in manch anderer Sportart. Also inzwischen ist es so, dass die FIFA religiöse Botschaften auf T-Shirts zum Beispiel verboten hat. Einer der Gründe dafür sind sehr, sehr viele südamerikanische Spieler, die rund um die Jahrtausendwende eben genau solche Botschaften transportiert haben. Also Spieler wie Zé Roberto Lúcio oder Kaká ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Spieler, später auch jemand wie Marcelo Bordon. Das heißt, wir hatten immer schon gläubige Spieler, die zum Teil auch schon in Strukturen unterwegs waren, die nicht unbedingt evangelikal sein mussten, aber ähnliche Strukturen haben konnten. Also Marcelo Bordon zum Beispiel, man muss dazu sagen, in Brasilien sind sogenannte pfingstliche Gemeinden, sind in der Mehrheit und das ist dort, sind auch in der Politik vertreten, haben unter anderem Bolsonaro angeblich mit zur Wahl verholfen, zumindest haben sie ihn öffentlich unterstützt. Die großen Gemeinden, denen dann auch Radio- und Fernsehsender gehören. Also wir sprechen hier von riesigen Institutionen eigentlich. Bei vielen Fußballspielenden ist es so, so war es auch bei Marcelo Bordon, das hat der Spiegel im Jahr 2008, glaube ich, herausrecherchiert, dass die 10% ihres Gehalts den Gemeinden überweisen, ohne genau zu wissen, was damit passiert. Also bei Marcelo Bordon, der sagt dann so, na, wahrscheinlich werden die Waisenhäuser damit bauen. De facto ist es so, dass zumindest der eine oder andere Prediger aus solchen Gemeinden manchmal mit großen Mengen an Bargeld schon mal festgesetzt wurde, beim Versuch, dieses Bargeld über Grenzen zu verschieben, was auch immer man da rein jetzt interpretieren will. Aber es heißt zum Beispiel, dass allein KK in einem Jahr fast 800.000 US-Dollar an eine solche Gemeinde gespendet hat. Also wir sprechen hier auch über richtig finanzkräftige Strukturen. Und gleichzeitig ist es so, dass der Fußball aber auch darüber hinaus mit Glauben schon viel zu tun hatte. Das jetzt nur am Rande, aber es gibt in der Premier League ganze Vereine, die quasi früher Gemeinden waren und dann zum Fußballclub wurden. Und wir haben auch ein prominentes Beispiel dabei in der Männer-Bundesliga, und zwar Borussia Dortmund, das auch aus einer katholischen Gemeinde heraus gegründet wurde. Interessanterweise dann in Abgrenzung durch Franz Jacobi zur Gemeinde. Also dadurch, dass der Pfarrer das nicht gut fand, dass Fußball gespielt wird. Man hat ja auch noch einen anderen Blick damals auf Fußball gehabt. 1909 haben sie extra den Gottesdienst an die Zeit gelegt, in der eigentlich trainiert werden sollte oder im Fußball gespielt werden sollte. Und dann haben eben die entsprechenden dann Gründungsväter, ich glaube Mütter war keine mit dabei, von Borussia Dortmund haben gesagt, okay, dann gründen wir jetzt unseren Verein. Jetzt habt ihr es geschafft. Es gibt dazu eine ganze Ballesterer-Ausgabe, Glaube im Spiel. Die kann ich dazu sehr empfehlen, ist die Ausgabe Nummer 200. Da wird das nochmal schön erklärt. Aber um jetzt diese Schleife zu schließen, sorry für den Monolog, aber ich... Es erklärt auch so ein bisschen, glaube ich, warum es auch gar nicht so eine Auffälligkeit gibt, wenn eben Fußballspielende sich zu ihrem Glauben bekennen, weil wir letztlich wahrscheinlich alle, die Fußball konsumiert haben, damit aufgewachsen sind. Wir alle kennen Spieler, die nach oben zeigen. Manchmal grüßen sie damit einen Verstorbenen, manchmal wollen sie damit aber auch zeigen, Gott ist dafür verantwortlich, dass ich gerade dieses Tor geschossen habe. Und damit meine ich nicht nur Diego Maradona bei irgendwelchen Weltmeisterschaften gegen England. Und jetzt landen wir in der Jetztzeit, Dina, sorry für den langen Monolog. Und wir haben eine Gruppierung wie Ballers in God. Was muss man zu Ballers in God wissen?
Ja, gegründet wurde sie von Ex-Fußballprofi John Bostock. Es ist eine Community rein für Profifußballspieler. Sie organisieren gemeinsame Retreats, also so Wochenenden oder Ferienwochen, wo sie gemeinsam in einem Hotel, in einem Ferienhaus sind und einfach beten. Mhm. Sie haben Bibelgruppen, verschiedensprachige. Also da gibt es eine holländische Bibelgruppe, eine französische, ich glaube auch eine deutsche. Und sie haben sogar einen eigenen Merchandise-Shop. Und sind auf Social Media sehr reichweitenstark. Sie haben knapp 730.000 Follower dort.
Und John Bostock, muss man dazu sagen, ist eben ein Fußballspieler, der galt mal als ein riesiges Talent in der Premier League. Der hat mit 16 Jahren für die Spurs hat er debütiert und ich glaube vorher auch bei Crystal Palace. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ich habe mich nur mit dem Glauben von ihm befasst, nicht mit der Karriere. Allerdings, danach wurde aus dieser großen Karriere, hatte sogar einen 10-jährigen Vertrag ursprünglich mal angeboten bekommen. Aus der Karriere wurde nichts und er hatte eben mit Rückschlägen zu kämpfen. Und ich finde das deswegen erwähnenswert, Felix, weil eigentlich interessiert mich der Fußballer John Bostock gar nicht so sehr in dieser Folge. Ich finde es deswegen erwähnenswert, weil John Bostock ja auch mit seiner Biografie hausieren geht, in dem Sinne, dass er anschlussfähig ist für ganz viele Fußballspieler, die es nicht geschafft haben, also die eben sich zwar an Menschen wie KK zum Beispiel orientieren, so ist es John Bostock gegangen, das sei sein Erweckungserlebnis gewesen, wie er zu Jesus Christus gefunden habe, also ich zitiere ihn da jetzt indirekt, aber die große Karriere wurde eben gar nicht daraus. Und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Anschlussfähigkeit von einer Vereinigung, dass es eben jetzt nicht, doof gesagt, Lionel Messi ist, der sich hinsetzt und sagt, ja übrigens, ich bin deshalb so gut, weil Gott durch meine Beine mit euch sprechen möchte, sondern es eben jemand ist, der eigentlich einen sehr steinigen Karriereweg hatte.
Ja, das mag gut sein. Und tatsächlich ist es auch so ein Muster, was sich durch diese Organisation zieht. Also wir haben die andere Organisation noch, zu der wir gleich sicherlich kommen, Fußball mit Vision. Und da ist ebenfalls ein Ex-Fußballprofi im Vorstand, beziehungsweise sogar als Gründer dieser Organisation mit aufgelistet. Also es gibt ganz viele Fußballprofis, die in diesen Organisationen betätigt sind, sie mitgegründet haben und da führende Position haben. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist im Prinzip dieses Versprechen, das die Gruppen zum Teil sogar explizit geben. Und zwar, wenn ihr zum richtigen Glauben findet und den richtigen Glauben richtig auslebt, also hier nochmal Rückbezug auf die Definition, die wir am Anfang hatten, dann läuft es auch sportlich bei euch. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieser Kerngedanke dahinter.
Beziehungsweise manchmal ist es auch, leg dein Schicksal in die Hand Gottes. Also ich glaube, John Bostock, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe so viel von diesen Podcast-Folgen gehört und ehrlich gesagt, es ist eigentlich immer dasselbe, nur mit unterschiedlichen Namen. Also irgendjemand dort, der hat eben an einem schwierigen Punkt in seiner Karriere, er hatte keine Vertragsangebote, dann hat er gesagt, lieber Gott, wenn du möchtest, dass ich Pastor werde, dann gib mir jetzt kein Zeichen, und dann hat er ein Vertragsangebot bekommen, hat vorher noch von irgendwie davon geträumt, dass es jemand in roten Shirts ist und wusste dann, okay, alles klar, Gott will, dass ich weiterspiele. Und dann hat er eben weitergespielt. Vielleicht spiele ich mal tatsächlich kurz ein Zitat von John Bostock ein. Das ist jetzt auf Englisch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde es danach im Groben übersetzen, und damit wir einfach alle ein Gefühl dafür bekommen, wie jemand wie John Bostock spricht.
I gave my life to Jesus when I was 16, didn't grow up in a Christian household at all. And so my whole life was built upon me as a footballer, right?
Yeah.
My identity was built upon it. Like, I was John Bostock, the footballer. When I came to know Jesus, I realized that, no, I'm a Christian who plays football now. Mm. And so my gift was now to be used in a way that glorified God rather than glorified my own self or my own, desires. And so God took me on a journey out of my comfort zone to realize that, and it wasn't comfortable. And I do believe if a man belongs to God, God will break that man into a million pieces and then remold him to look like Christ. And the breaking is not,
it's uncomfortable.
Nah.
Ich versuche kurz zu übersetzen und dann dürft ihr sehr gerne mal eure Gedanken dazu sagen. Also John Bostock erzählt hier, dass er sich erst als Fußballspielender begriffen hätte, als Fußballspieler, und erst später dann gemerkt habe durch ein Erweckungserlebnis eben im Alter von 16 Jahren, dass er eigentlich ein Christ sei, der auch Fußball spielt, und dass er vorher getestet wurde von Gott. Also ich habe es eben schon angesprochen, er hatte eine steinige Karriere. Und dann kommen wir zu einem ganz interessanten Part an diesem O-Ton, weil man da nämlich merkt, wie schnell eine schöne Geschichte dann zu dann doch einer relativ fundamentalen Ansicht werden wird. Er sagt, meine Identität ist die eines Christen. Gott hat mich breaking apart, er hat mich auseinandergebrochen und er hat mich remolded like Christ. Also er hat mich wieder zusammengesetzt im Bildnis von Jesus Christus. Und deswegen habe ich diesen O-Ton hier mitgebracht, Felix, weil eigentlich hier innerhalb von 44 Sekunden aus einem, ich würde mal sagen, Glauben, wie ihn vielleicht auch viele haben, etwas wird, was zumindest in der Wortwahl doch ganz schön radikal ist.
Ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Bostock selbst so einen Erweckungsmoment, so einen Bekehrungsmoment anspricht, den du ja auch bei der Definition vorhin angesprochen hast, den ganz viele Evangelikale haben, also so ein Begegnungsmoment mit dem Heiligen Geist, mit Gott, whatever, den es bei Bostock scheinbar gegeben hat. Und du erzählst selber, das war ungefähr bei ihm im Alter von 16 Jahren. Also ich gehe mal davon aus, da war er auch gerade im NLZ, im Nachwuchsleistungszentrum, auf dem Weg, Profifußballer zu werden. Und ich finde, das ist ja also diese Dynamik, die wahrscheinlich ganz klassisch ist, die man hier aufzeigen sollte.
Und es zeigt eben auch, Dina, sie sammeln Gleichdenkende ein über eine Ähnlichkeit in der Biografie. Also ich hätte quasi von dieser Art O-Ton, jetzt nicht genau mit den Worten, aber hätte ich noch 15 bis 20 locker mitbringen können, allein aus den ganzen Ballers in God Podcast-Folgen, die es gibt, weil das eben so ein klassisches Muster ist. Irgendwann in der Jugend, 15, 16, wir haben es schon angesprochen, zu dem Glauben, zu dieser Art Glauben gefunden und dann sie auch ausgelebt, und gleichzeitig ist im Teil des Glaubens immer so offen darüber zu reden. Deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich diesen Podcast. Ich nehme an, ihr habt euch das genauso wie ich auch alles angetan für eure Recherchen. Wie findest du, wird denn dort überhaupt geredet bei den Ballers in God in diesem Podcast?
Ja, also sie sind wahnsinnig nah. Mhm. Man denkt wirklich, man gehört dazu. Sie erzählen von ihrem Leben. Sie gehen da wirklich in die Tiefe. Es hat so ein bisschen was von der Predigt, aber auch, finde ich jetzt.
Mhm. Amen, sage ich dazu nur. So wie Sie es auch oft sagen, wenn jemand anderes etwas sagt. Und das zeigt sich eben auch daran, dass das ja auch der Anspruch ist. Wir hören mal in der ersten Folge von Ballers in God in diesem Podcast, ich möchte ihn nicht empfehlen an dieser Stelle, aber ich will die Quelle natürlich nennen. Da erzählt John Bostock, wie es denn eben losgeht. Also wir haben jetzt gerade eben gehört, wie wurde er zum Christ? Und jetzt hören wir mal, was hat sich eigentlich mit dieser Idee, er hat dann einen, nennen wir es Bibelkreis, gegründet mit anderen Spielern in einer ihm ähnlichen Situation, nämlich weg von der Heimat, es läuft eine Karriere nicht, aber ich bin eben sehr gläubig. Und was ist aus diesem Bibelkreis geworden? Hören wir mal rein.
Around 300 players that we disciple, mentor, and we're connected to.
Ooh,
and we have meetings.
That's amazing.
Weekly meetings every morning, players pray from 7 to 7:30. We got weekly Bible studies, we get special guests in. So Ballers in God is a disciple making movement in the world of football, but it's also an evangelistic movement that reaches the masses.
Also den wir dazu schon gehört haben, das war keiner von uns dreien, sondern das war der Moderator dieser Folge. Können wir ganz dankbar sein, Felix, dass er an der Stelle auch selber mal beschreibt, was Ballers in God ist, nämlich eine evangelikale Organisation. Man hat eben die Bibelgruppen, wir haben es ja vorhin schon erklärt, was Ballers in God so macht. Dazu gehören übrigens auch Taufen. Das ist auch diesen Kirchen inne, dass man sich dann im Erwachsenenalter taufen lässt, wenn man eben zum, in Anführungszeichen, wahren Glauben gefunden hat. Und es zeigt aber eben das Missionarische, das in Ballers in God drinsteckt. Und das wird ja bei Ihnen kombiniert. Und ich glaube, das ist das, was Ballers in God von anderen Netzwerken unterscheidet, mit einer sehr guten, würde ich sagen, jetzt neutral gesprochen, Social-Media-Strategie.
Ja, also die Missionierung von Ballers in God funktioniert eigentlich zum Großteil nur über Social Media. Das ist bei der deutschsprachigen Netzwerk ähnlich. Aber sie sind, wie Dina vorhin schon gesagt hat, verdammt groß auf Social Media. Die haben um die 730.000 Follower, meine ich, und machen sehr, sehr viele Likes mit ihren Posts. Und das Ganze funktioniert so, zum Beispiel bei Torjubeln, wie du vorhin schon erzählt hast, bekennen sich FußballerInnen zum Glauben. Manchmal tragen die FußballerInnen, zum Beispiel Nan Matcher ist da das beste Beispiel, tragen dann tatsächlich sogar Merch von Ballers in God. Also diesen Merch, den sie machen, das sind ja, eigentlich auch so Fußballausrüstung. Die machen zum Beispiel Schienbeinschoner, so Unter-T-Shirts und den präsentieren die Fußballer dann zum Teil beim Glauben. Und Ballers in God nutzt diese Bilder und verwertet sie auf Social Media, um zu missionieren. Also schaut mal hier, der Fußballer hat sich bei seinem Torjubel zum Glauben bekannt. Und da ist auch wieder natürlich ein Problem. Wir wissen nicht, ob Ballers in God von jedem Fußballer, von jeder Fußballerin ein Einverständnis hat. Also das sind zum Teil auch FußballerInnen, die sich beim Torjubel einfach so ganz klassisch, wie man es kennt, zum Glauben bekennen, die aber jetzt nicht unbedingt irgendwie krass Kontakte zu Ballers in God haben. Und eine weitere Missionierung, also weitere Strategie der Missionierung sind sogenannte Zeugnisvideos. Es sind im Prinzip auch Videos, beziehungsweise da werden FußballerInnen oder FunktionärInnen zum Teil auch vor die Kamera geholt, also von Ballers in God vor die Kamera geholt oder auch von Fußball mit Vision, wo sie über ihren Glaubensweg erklären oder erzählen sollen. Und meistens dann auch mit so einer Verknüpfung zu ihrer fußballerischen Karriere. Also wie hat Gott derjenigen Person geholfen, in der Karriere voranzukommen? Das sind so die zwei Hauptmissionierungsstrategien. Und ich möchte vielleicht noch einmal auf dieses Zitat zurückkommen, ohne jetzt einen zu langen Monolog zu halten.
Alles gut.
Es wird ja darüber gesprochen, dass sie so einen Bibelkreis anbieten, so 7 Uhr morgens oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wird meiner Meinung nach schon so ein Versagen seitens der Vereine ziemlich deutlich. Und zwar ist es ja so, dass es offensichtlich ein Bedürfnis nach Spiritualität gibt seitens der SpielerInnen. Und das sollte eben eigentlich vom Verein, von den Verbänden kommen. Also, dass die da irgendwie ein Angebot liefern. Das wäre jetzt meine Einschätzung dazu, wie man vielleicht auch dieses Problem angehen kann. Mhm.
Interessanterweise gibt es das bei manchen Fußballvereinen, gibt es Gebetsräume. Oft haben sie begonnen als christlich gemeinte Gebetsräume und wurden irgendwann zu konfessionslosen Räumen umgewidmet, Felix.
Ja, eine kleine Sache möchte ich noch anbringen zur Missionierung. Und zwar gibt es einen Post von Ballers in God selbst, wo sie erklären, wie FußballerInnen ihre SpielkameradInnen missionieren sollen in der Kabine und die schreiben, das muss ich jetzt selber nachgucken, aber die schreiben, dass christliche Fußballprofis auf, Zitat, offene Türen achten sollen und gezielt MitspielerInnen missionieren, die über ihren psychischen Druck sprechen sollen. Also Zitat, sehe den Samen und lass Gott ihn wachsen, das schreiben sie so auf Instagram. In einem Instagram-Post war das.
Und gleichzeitig könnte man ja aber sagen, Dina, wenn man sich jetzt damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat wie ihr beide, da ist ja erstmal überhaupt nichts gegen zu sagen. Da sind eben Leute gläubig und finden Halt im Glauben und finden Halt in der Gemeinschaft, in der man sich dann zu beten und so weiter trifft. Und Ballers in God ist ja auch relativ klug darin, so wie es übrigens eigentlich allen diesen evangelikalen Gruppen gemein ist, sich zu den Ansichten, die vielleicht auch vertreten werden durch ihren Glauben, nicht immer zu äußern. Also welche Anhaltspunkte gab es denn für euch überhaupt zu sagen, Ballers in God, das ist nicht nur einfach eine Glaubensgemeinschaft, sondern das ist eben ein Netzwerk, das mit seinem missionarischen Eifer eben auch gegen Grundwerte der liberalen Gesellschaft vorgehen möchte?
Also Ballers in God ist da ja ein bisschen weniger vorsichtig wie jetzt die anderen Plattformen, die es gibt. Sie haben doch problematische Posts. Zum Beispiel wurde ja in der Premier League, das war letztes Jahr, denke ich, diese Rainbow Laces-Kampagne abgeschafft. Also das war, glaube ich, ein Monat oder ein Spieltag. Und dann hat sich jedes Team, also die Kapitäne hatten eine Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben und dann glaube ich sogar die Schnürsenkel, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, das nehme ich jetzt einfach vom Namen, waren auch in den Regenbogenfarben, also wirklich so ein Tag für Vielfalt. Und als dieser abgeschafft wurde, hat sich Ballers in God dazu sehr erfreut geäußert in einem Post. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ich meinte, sie haben gesagt, wir haben gefastet, wir haben gebetet und Gott hat uns gehört.
Mhm. Mit eben dem Post zu der Absage dieser Kampagne, dass die Premier League das zumindest mit der Organisation nicht mehr weitermacht, die das bisher durchgeführt hat.
Genau. Und natürlich gehört dazu ja auch die große Nähe zur Awakening Church, zu Ben Fitzgerald, der ja zur Bethel Church auch gehört. Und das sind dann schon sehr klare evangelikale Communities.
Ich würde sagen, lasst uns zu diesem Punkt jetzt nämlich wirklich mal kommen, weil eben, also wir haben eben dieses Posting, wo sie es gefeiert haben, dass eben ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit, gegen Diskriminierung abgeschafft wurde, beziehungsweise man muss vorsichtig sein. Die Premier League hat es mit dieser Organisation, wollte es nicht mehr weiterführen, so wie es aber aktuell aussieht, will die Premier League im eigenen Sinne noch eine solche Aktion machen. Aber das wurde eben nicht nur entsprechend kommentiert von Ballers in God, sondern auch zumindest von außen sieht es so aus, systematisch vorbereitet, indem eben jene Kapitäne, die sich solchen Gruppierungen zugehörig fühlen, die Regenbogenbinde in ihrem Zweck entfremdet haben, indem sie draufgeschrieben haben, ich glaube, I love Jesus oder God loves me, also eben ihre eigenen Botschaften draufgeschrieben haben, was ja ein Zeichen ist, wenn man sagt, hinter diesem Zeichen stehe ich nicht, ohne noch etwas anderes damit verbinden zu können. Da ging es natürlich darum, das in Frage zu stellen. Ansonsten musst du da nicht zusätzlich noch was draufschreiben. Und das ist eben das eine, wo man eindeutige Tendenzen, queerfeindliche Tendenzen nachweisen kann. Und das andere sind dann eben personale Verstrickungen. Felix, wenn du magst, wenn du dich traust, dann ist es ein komplexes Thema. Magst du uns die Bethel Church und woran da geglaubt wird, mit ein paar Worten näher bringen? Und dann können wir kurz erklären, was die jetzt mit Ballers in God genau zu tun haben.
Also die Bethel Church selbst hängt gar nicht direkt mit Ballers in God zusammen. Es ist, wie gesagt, diese Awakening-Bewegung, die Awakening Church auch genannt wird. Also das ist eine Bewegung, die verschiedene freikirchliche Standorte hat, unter anderem jetzt auch in Europa und in Deutschland. Und diese Verbindung ist personell bestätigt durch John Bostock. Also der John Bostock pflegt gute Kontakte zu Ben Fitzgerald. Und wie Dina schon gesagt hat, dieser Ben Fitzgerald ist sozusagen der Leiter dieser Awakening-Bewegung. Zum Beispiel gab es da Posts von Ballers in God, wo sie gesagt haben, dass Ben Fitzgerald ein enger Freund der Community ist, ein guter Kontakt ist. Also das schreiben sie so selbst. Es gab beim Champions League-Finale, wo der BVB mit dabei war, das war 2024. Ja. Ja. Da war John Bostock eingeladen, also John Bostock von Ballers and God war eingeladen, von Felix and Metscher eingeladen, gemeinsam mit Ben Fitzgerald. Also da, um erstmal klar zu machen, ja, diese Verbindung, die haben wir nicht irgendwie fantasiert, die gibt's tatsächlich. So, und die Awakening-Bewegung ist eine extrem charismatische evangelikale Bewegung. Das bedeutet, das hatten wir vorhin auch schon in der Definition, sie setzen auf Wunderheilungen. Gibt es auch AussteigerInnen-Geschichten zu, wie diese Wunderheilung ausgenutzt worden ist. Zum Beispiel hat ein Bruder von einem Aussteiger berichtet, dass, wie gesagt, sein Bruder eine Krebserkrankung hat und dass dieser Ben Fitzgerald das sehr ausgenutzt haben soll. Zu extrem charismatisch gehört aber auch sowas wie Exorzismen, also Teufelsaustreibungen. Und dann gibt es natürlich auch ja traditionelle Geschlechterrollen und eine Ablehnung von queeren Rechten. Das ist auch in der Awakening-Bewegung vorhanden. Und auch sehr strikte Hierarchien, was AussteigerInnen immer berichten. Was vielleicht bei Ballers and God noch ganz interessant ist, und das ist etwas, was auch für Fußball mit Vision gilt, ist, dass sich die Problematik auch durch einzelne Personen verkörpert. Also zum Beispiel gibt es einen Matcher, ich bringe ihn immer wieder an, aber er ist nun mal das einfachste Beispiel, der sich wirklich sehr unmissverständlich, offen queerfeindlich geäußert hat. Zum Beispiel dadurch, dass er die Pride-Bewegung mit dem Teufel gleichgesetzt hat, dass er sich abblitzen lassen hat, mutmaßlich mit einem frauenfeindlichen Buch, dass er Posts, Likes gesetzt hat unter Posts, wo Konversionstherapien oder wo Homosexualität offen verneint wurde. Ja, also es zeigt sich auf jeden Fall auch durch einzelne Personalien, die, weißt du, bei Ian Matcher so, der hat tatsächlich eine Führungsrolle bei Ballers and God und tritt auch noch für Fußball mit Vision auf. Also da gibt es diese drei Anhaltspunkte. Einerseits Ballers and God, die selbst zum Teil kritische Posts raushauen, dann der Kontakt zur freikirchlichen Bewegung, zur Awakening-Bewegung und einzelne Personalien, die das verkörpern. Also diese drei ja, kritischen Stichpunkte haben wir da und das gilt für Fußball mit Vision eigentlich im Grunde genauso.
Also zu Felix Metscher, dazu muss man sagen, er hat dann später bezogen auf dieses Posting, in dem er eben das Wort Pride, das ja eine eindeutige Bewegung in der queeren Community hat, mit dem Teufel gleichgesetzt hat, dass er das damit sagen wollte, was wir jetzt gerade hineingelesen haben. Das gehört mit dazu, das zu sagen. Aber ich habe noch, brauchst gar nicht mit dem Kopf schütteln, Felix, ich habe noch ein paar Zitate von ihm mitgebracht. Ich glaube, wir können schon ganz gut einordnen, wo Felix Metscher da steht. Da machen wir vielleicht gleich einen eigenen Blog. Kurz zur Bethel Church, um das klar zu machen, warum ich auch quasi jetzt bis in die USA rübergegangen bin, um eben quasi Ballers and God hier in Europa zu erklären. Also zum einen muss einem klar sein, wie radikal die sind. Also die glauben auch an Totenauferweckungen, die glauben an Prophezeiungen und die sind in Kalifornien extrem groß aufgestellt. Also die betreiben eigene Schulen, sie haben ein eigenes Supernatural Ministry, in dem eben dann Missionare ausgebildet werden und die werden in die ganze Welt geschickt und einer dieser Missionare, das ist eben Ben Fitzgerald, der angeblich 2014 eine Vision von Jesus bekommen habe, der ihm gesagt hätte, so, jetzt gehst du nach Europa und missionierst Europa. Also deswegen aus dieser Wurzel kommt eben Ben Fitzgerald. Ich weiß nicht, ob du das noch ergänzen wolltest, Felix.
Ja, genau. Ich hatte jetzt eben so viel geredet, dass ich den Punkt vergessen hatte mit der Bethel Church, was du eigentlich gefragt hattest. Ja, genau das ist es. Also die Verbindung ergibt sich dadurch, dass der Ben Fitzgerald von der Bethel Church ausgebildet ist und mutmaßlich auch immer noch Kontakte da pflegt. Er wurde, Zitat, das schreiben sie so selbst, ausgesendet, um Europa zu bekehren, whatever. Und die Bethel Church ist diejenige Freikirche, die ganz offen auch schreibt, dass sie diese theologische Lehre vom Seven Mountain Mandate lernt, also das, was Dina vorhin angebracht hatte, von der Eroberung der sieben gesellschaftlichen Schlüsselbereiche, wo der Fußball dann irgendwo bei Gesellschaft auch dazwischen fällt.
Und damit eben dann eine Missionierung der kompletten Welt. Und so ist eben quasi diese US-evangelikalische Strömung, evangelikale Strömung, in Europa gelandet und dort gibt es eben die klare Verbindung zwischen John Bostock und Ben Fitzgerald. Du hast ja schon ein paar der Momente genannt, aber sie verheimlichen das ja auch nicht. Also sie posten ja gemeinsame Postings, sprechen auch gegenseitig bewundern voneinander. Und vielleicht, um so nochmal einen Eindruck dafür zu bekommen, wie so der Geist ist von jemandem wie John Bostock, habe ich nochmal zwei ganz kurze Zitate mitgebracht. Da können wir mal noch kurz reinhören und dann, Dina, wird mich auch deine Meinung dazu interessieren, wie du ihn als Figur einschätzt.
So, Ballers and God is a disciple-making movement in the world of football, but it's also an evangelistic movement that reaches the masses.
Da haben wir eben einmal der Anspruch, die Massen zu erreichen. Und er hat unter anderem einmal Folgendes hier gesagt.
Believe God for miracles.
Miracles.
Don't believe doctors' reports. Believe the report of the Lord, because all things are possible to him who believes. All things.
Also hier sagt er, glaubt nicht an ärztliche Diagnosen. Man muss der Fairness halber dazu sagen, hier geht es um einen Fußballspieler, bei dessen Geburt wurde der Mutter vorher erzählt, dein Kind wird ohne Beine auf die Welt kommen, und sie wollte trotzdem das Kind auf die Welt bringen. Und wie wir daraus wissen, dass er Fußballspieler geworden ist, er kam mit Beinen auf die Welt. Also, aber es ist ja schon, da spricht ja eine Haltung raus, Dina, eine, also wenn man es jetzt übertrieben formulieren will, eine wissenschaftsfeindliche Haltung.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob John Bostock wissenschaftsfeindlich ist, aber es gehört halt auch ein bisschen zur Bethel Church, zur Awakening Church, dass man da sich ein bisschen wissenschaftsfeindlich zeigt. Wie sonst würden sie die Wunderheilungen von blinden Personen, von Krebskranken erklären, die sie angeblich hier haben? Und ich denke schon auch, dass das wirklich so ein zentraler Punkt ist von diesem, ich sag's jetzt mal, radikalen Evangelikalismus.
Mhm. Und ja, Felix?
Vielleicht, um an diese Wunderheilung noch anzuknüpfen, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass es so konzertartige Massenevents sind, und diese Wunderheilung und Exorzismen, die passieren dann auch innerhalb dieser Events. Also das sollten sich die ZuschauerInnen wirklich mal irgendwie eine Doku zu angucken. Das ist total interessant zu sehen und wahrscheinlich für die meisten auch befremdlich, die da nichts mit zu tun haben, wie das aussieht, wenn da irgendwie so Exorzismen oder Wunderheilungen gemacht werden und wie die Leute da irgendwie rumschreien und das austreiben. Das ist gar nicht so richtig in Worte zu fassen.
Ja, also Das hat seine eigene Faszination, möchte ich mal sagen. Ja. Und wichtig ist eben der missionarische Gedanke. Und egal, wann der bei John Bostock sich bei Ballers in God manifestiert hat, vielleicht war es ja wirklich am Anfang in Anführungszeichen nur ein Bibelkreis mit Gleichgesinnten. Es geht vor allem eben darum, Menschen zu erreichen, und sie ziehen immer auf Jugend. Das sind auch jugendliche Bewegungen. Und dazu habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht. Das haben wir vorhin im Intro schon mal kurz gehört. Da spricht erst Benik Afobi und dann antwortet ihm John Bostock. Und ja, letztlich zeigt eigentlich sehr offen, was er eigentlich erreichen möchte.
And there's enough footballers in the world to be able to take this on board and to, in everyday lives, you're going to retire, there's going to be better players than us, like you said, John. You're going to be better footballers than us. There's going to be people that are going to have more money than us, but the passion for God has to be there, and your life will be fulfilled. And you can't get that fulfillment without the word of God. You can't.
Amen. Amen, Bennett, bro. I'm just thinking, bro. Imagine us, Bennett, when we're 16, 17 years old, yeah? If we could watch this video of players who are played in the game and we look up to, talking about Jesus like this.
Da haben wir es eben, Dina. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen für alle Hörerinnen und Hörer, denen es auf Englisch jetzt zu schnell ging. Benik Afobi sagt, überleg einfach mal, wie viele Fußballspieler es da draußen gibt, wie viele Menschen wir erreichen können mit der Botschaft Gottes, mit dem, was wir tun. Und John Bostock sagt in der ihm eigenen Art, Amen, Amen, Bruder, überleg mal, wenn wir dieses Video hier mit 16 Jahren gesehen hätten, was das mit uns gemacht hatte. Und das zeigt ja, Dina, warum, wir haben schon mal über Nachwuchsleistungszentren und Jugendlichkeit gesprochen, aber warum es vielleicht wirklich eine Pflicht wäre, dass auch alle Menschen, die sich in solchen Strukturen bewegen, zumindest wissen, dass es solche Bewegungen gibt und eben auch die Gefahren, die da drin liegen können. Denn wie gesagt, von außen sieht ja alles immer erstmal einfach nur hip und christlich und gemeinschaftlich aus. Es kann aber auch in ganz extreme Sphären reingehen.
Ja, und ich finde, da sind die Vereine wirklich in der Pflicht. Ich habe mir schon ein paar von diesen Schutzkonzepten von verschiedenen NLZs angeschaut, und dieses Thema kommt da einfach gar nicht vor. Also es wird zwar vor Diskriminierung geschützt, aber dass es da auch manipulative religiöse Einflüsse geben kann, das ist nicht Thema. Und ich verstehe ja jeden Jugendspieler, der sich das wirklich anschaut und denkt, oh, das ist cool, da möchte ich dabei sein, das gibt mir Halt, das ist eine Familie. Und das liegt da wirklich an den Vereinen, dass man da aufklärt, dass man vielleicht gute Alternativen bietet. Wie gesagt, Glaube an sich ist ja nicht falsch und auch nicht gefährlich. Und dass man vielleicht auch eine Ansprechperson hat im Verein für solche Themen.
Und dann, ich würde vorschlagen, wir gehen mal noch ein paar Gruppierungen durch, die es sonst noch so gibt, weil es sind nicht nur die Ballers in Gott. Und dann habe ich noch ein paar Felix Metscher-Zitate mitgebracht, um auch so ein bisschen den Ton zu setzen, auch warum letztlich es auch zu euren Recherchen gekommen ist. Wir haben zum Beispiel, Felix, noch die God's Power Germany. Was ist denn die God's Power Germany?
Das ist tatsächlich eine der Initiativen, die wir in unserer Recherchen eigentlich fast so gar nicht erwähnt haben, weil die bisher auch eher unauffällig und, ich will nicht sagen irrelevant, aber auf jeden Fall eher eine kleinere Initiative sind. Die haben knapp 7000 Follower auf Instagram. Es ist, wie der Name schon verrät, eine deutschsprachige Initiative zur Missionierung. Der Gründer ist Jake Boki. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Und der tritt unter anderem auch als Redner zum Beispiel bei der Church of Pentecost Germany auf. Und im Vergleich zu anderen Gruppen sind sie bisher aber weniger aktiv und relevant. Da gäbe es in Deutschland zum Beispiel Fußball mit Vision, die da deutlich größer sind, mit denen wir uns mehr beschäftigt haben.
Ich will ganz kurz erklären, warum ich die hier mit genannt habe, weil hier haben wir mal einen von ganz wenigen Fällen, in denen es ein Posting gab, bei dem Spieler, in dem Fall Spieler der U19 von Union Berlin aus dem Männerteam, eben von God's Power Germany verwendet wurden, um Werbung dafür zu machen, und der Verein, er ist tatsächlich eingestritten. Ich weiß nicht, Dina, inwieweit ihr da involviert war, das mitverfolgt habt?
Ich habe es gesehen, ich habe auch Union Berlin angeschrieben und darauf hingewiesen, und sie haben dann, ich weiß jetzt, es ist schon so lange her und es ist so viel passiert, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie geantwortet haben, aber ich weiß, es war so in der Richtung von, wir haben damit nichts zu tun, und sie schauen, dass der Post gelöscht wird.
Und das ist dann auch passiert, und danach haben sie gesagt, wir sind frei von religiösen Botschaften. Das war quasi die Begründung, mit der man das getan hat. Aber deswegen wollte ich das eben hier mal nennen, weil da tatsächlich mal ein Verein tätig geworden ist. In eigentlich fast allen anderen Beispielen, über die wir jetzt reden, haben Vereine höchstens auf öffentlichen Druck hin, das war dann ja unter anderem auch bei Felix Metscher der Fall, sich mal geäußert. Felix, du hast schon mehrfach Fußball mit Vision erwähnt. Was ist das für eine Gruppierung? Was müssen wir über die wissen?
Das ist eine deutschsprachige Plattform für Missionierung und sind formal eingetragenen Verein. Der Gründer und Vorsitzende ist Manuel Bühler, der ist auch Theologe. Und hier wieder, was ich vorhin schon erwähnt habe, der ist Ex-Fußballprofi. Das ist ein Muster, was sich durch diese Organisation zieht und auch insbesondere bei Fußball mit Vision. Da sitzen im Vorstand und im Kader von diesem Verein relativ viele Ex-Fußballer oder sogar zum Teil noch aktive FußballerInnen. Und zu Fußball mit Vision muss man wissen, die haben 60.000 FollowerInnen auf Instagram. Der Versprecher kommt, weil als wir angefangen haben, hatten diese um die 20.000, 30.000. Und wie gesagt, dass wir angefangen haben, die Texte zu schreiben, das ist jetzt 8 Monate her oder so. Also da gab es ein sehr, sehr großes Wachstum, ähnlich wie bei Ballers in Gott. Und insgesamt sehen Dina und ich auf jeden Fall, dass sie sich in den vergangenen Monaten sehr stark professionalisiert haben. Die haben ihren Website-Auftritt überarbeitet, der sieht jetzt deutlich besser aus. Jetzt mal so wertend gesagt, die haben ihre Insta-Posts überarbeitet und deutlich mehr Reichweite insgesamt. Und die Missionierung funktioniert hier eigentlich, ist das same wie bei Ballers in Gott. Also es gibt Posts von FußballerInnen, wie sie sich zum Glauben bekennen. Prominentes Beispiel wieder ein Matcher. Oder wie gesagt, diese sogenannten Zeugnisvideos, die Ballers die Fußball mit Vision auf ihrem eigenen YouTube-Kanal hochladen, wo FußballerInnen oder zum Teil auch FunktionärInnen sich zum Glauben bekennen und ihren Glaubensweg erzählen. Soweit so unproblematisch erstmal.
20 wurden da Videos produziert. Bekanntere Namen, die dort involviert sind, ist unter anderem Felix Udukay, der Mitgründer ist und im Vorstand sitzt, Eduard Löwen und Enrico Valentini. Also wir haben auch viele ehemalige oder aktuelle 60-Spieler mit drin. Und Giovanna Hofmann, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die ist auch bei Fußball mit Vision dabei. Und das ist jetzt aber so ein klassisches Beispiel, Dina, für eine Organisation, wo man auch auf den ersten Blick gar nicht so viele Anhaltspunkte für Kritik finden muss. Wenn man dann allerdings hört, dass zum Teil des Konzepts im Wesentlichen dazu gehört, junge Menschen dem christlichen Glauben näher zu bringen, dann wird man schon ein bisschen vorsichtiger, eben wegen der Schutz junger Menschen. Und wenn man dann hört, dass dazu eben auch Fußballerbibeln verteilt werden und Schulen besucht werden, in denen diese Bibeln verteilt werden, wo ja nicht immer ganz klar ist, hat jetzt jeder Jugendliche und jede, hat da jeder jetzt zugestimmt, dass jetzt hier eine christliche Veranstaltung kommt mit einem missionarischen Eifer, oder war das vielleicht die Idee von einigen wenigen, dann wird das eben ein bisschen schwieriger auszuhalten, wenn man nicht ganz genau weiß, wofür Fußball mit Vision eigentlich stehen möchte. Wie gehst du denn damit um und lässt sich dazu eigentlich so stichfest etwas sagen, welche Art des Glaubens Fußball mit Vision da verbreiten will?
Ja, es ist bei Fußball mit Vision ein bisschen komplizierter. Sie sind ein bisschen vorsichtiger als jetzt Bolles in Gott. Wir haben bei unserem zweiten Text, glaube ich, Felix, war das, komplett über Fußball mit Vision eigentlich geschrieben. Woher sie kommen, zu welchen Gruppierungen sie gehören. Also sie haben so eine gewisse Nähe zu Neues Leben e.V. Das ist eine evangelikale Gruppierung. Die sind da ein bisschen verstrickt miteinander. Ich bin extra so ein bisschen nicht so ganz deutlich, weil das wirklich sehr kompliziert ist. Das ist, ja, es ist halt einfach, man sieht es wieder, wenn man tiefer geht, was sie genau machen. Also sie haben im Team zum Beispiel einen U16-Trainer vom FC Augsburg, einen Nachwuchsleiter von Alemannia Aachen, die U19-Trainerin der Frauennationalmannschaft. Es geht wieder, wie du gesagt hast, auf die Jugendlichen. Und wenn ich jetzt da mal ein konkretes Beispiel nennen darf, das ist Sima Suso von Fortuna Düsseldorf, ein Profispieler. Der hat selbst gesagt, dass Manuel Bühler auf ihn zugekommen ist, ihn auf Instagram angeschrieben hat, weil er ein Bibelvers in der Biografie hatte und ihn dann mit zur Freikirche Köln-Ostheim genommen hat. Und also er gleich da reingeführt hat. Und die Freikirche Köln-Ostheim hat öffentlich auf YouTube sehr queerfeindliche Predigten, wo sie unter anderem als Sünde bezeichnen, unnatürlich, oder halt auch sagen, dass homosexuelle Menschen ihre Orientierung verändern oder umkehren sollten. Sima Suso ist heute, wenn man auf die Homepage von Fußball mit Vision geht, bei Team, im Jugendbereich tätig. Also seine Aufgabe ist eigentlich, die Jugendlichen zu Fußball mit Vision führen. Und ich persönlich finde es wahnsinnig problematisch, wenn man dann in so einer Freikirche ist.
Oder sich zumindest nicht davon distanziert, was dort eben unter anderem gepredigt wird, Felix.
Ja. Ja, genau. Es ist im Grunde, es ist wieder eine Parallele zu Ballers und Gott, weil wir haben Manuel Bühler, der schon öfter für die Freikirche Köln-Ostheim als Redner auftrat. Und ich möchte nochmal den Punkt von Dina wirklich betonen. Also die haben eine schon, das muss man so sagen, sehr queerfeindliche Auslegung des Glaubens. Der Hauptprediger, ich meine, es ist der Hauptprediger, der da predigt, André Tövs, der hat sowas gesagt, was Dina gerade schon sagte, dass Homosexualität eine Sünde ist, Zitat. Da predigt auch jemand wie Olaf Latzel regelmäßig. Olaf Latzel, der kommt tatsächlich aus meiner Gegend, aus der Umgebung, hier kennt man den, aber weniger aus rühmlichen Gründen. Der von CSD-TeilnehmerInnen, meine ich, als die Generationsform der Gesellschaft gesprochen hat, Zitat. Und ein Beispiel, was ich jetzt noch anbringen wollte, ist Valentini, was du schon meintest, der ist als mit dem Vorstand von Fußball mit Vision und gleichzeitig U14-Trainer von Nürnberg. Und Valentini, da gab es Anfang des Jahres, das haben wahrscheinlich gar nicht so viele mitbekommen, aber um ihn gab es auch so einen Skandal, den unter anderem auch Bild, die Bild-Zeitung aufgenommen hatte. Und zwar hatte er, ja, um es wirklich sehr vorsichtig zu sagen, verwirrende Aussagen über Homosexualität gesagt. Also im Grunde hat er sich ablehnend gegenüber Homosexualität geäußert. Und wie gesagt, es ist halt sehr problematisch, wenn so jemand dann gleichzeitig Trainer bei einer U14 in Nürnberg ist und da potenziell mutmaßlich Einfluss nehmen könnte irgendwie auf SpielerInnen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen weitergegriffen, aber es gibt gerade in der Bundesliga keinen einzigen geouteten Spieler. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass das auch aus solchen Gründen nicht akzeptiert werden würde.
Und das ist eben das, was Fußball mit Vision so interessant macht, dass eben hier so deutlich in den Jugend- und Nachwuchsbereich reingegangen wird. Wir haben auch Bernd Breitmeier mit dabei, das ist ein Berater von Fußballer mit Vision. Fußball mit Visionen, aber sind es vielleicht auch Fußballer mit Visionen, stimmt vielleicht auch darauf zu. Der ist inzwischen ein christlicher Berater, das ist jetzt ein Zitat von ihm, der hat das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 mit aufgebaut. Und wir haben ja eben auch mit Melanie Behringer, die eben Coach des Frauennationalteams der U19 beim DFB ist, jemanden, die eben dort arbeitet bei diesem Verband. Ich weiß, dass er all die betroffenen Organisationen konfrontiert habt und eben einfach nachgefragt habt, ob Ihnen das bewusst ist und ob das zusammengeht mit den Werten der Organisation. Was hat denn der DFB in diesem Fall gesagt?
Ja, der DFB, der hat uns gegenüber betont, dass Behringers Glaube auf christlicher Nächstenliebe und Toleranz beruhe.
Und hat man sich geäußert zu, ob sie jetzt zum Beispiel, wenn sie lesbische Spielerinnen hätte, ob das für sie einfach so okay ist und das unberührt bleibt von ihrem persönlichen Glauben?
Sie haben sich auch relativ kurz gefasst. Sie haben uns einfach nur bestätigt, dass Mann Behringer die Werte des Verbandes wie Vielfalt und Respekt lebe.
Und das wollen wir natürlich auch so akzeptieren, aber das zeigt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, wie kritisch dieser ganze Bereich zu sehen ist, weil dem kann natürlich so sein. Glaube ist, wie gesagt, Privatsache, aber hier haben wir es eben mit der Einflussnahme von schutzbefohlenen Menschen zu tun. Und dann ist es eben doch nicht so klar, in welche Richtung das geht. Vor allem, wir haben ja schon rausgearbeitet, wenn wir wissen, diese Gruppierungen arbeiten mit einem missionarischen Eifer und vertreten eben nicht immer liberale Themen. Und damit würde ich sagen, landen wir jetzt dann zum 10. Mal bei Felix Metscher. Und jetzt lass doch mal drüber sprechen, was er so gesagt hat, was er getan hat und warum er eben für den deutschen Diskurs so wichtig ist. Weil wir haben ja schon rausgehört, also er war letztlich auch der Anstoß für eure Recherchen. Ich würde mal ein Zitat von ihm einspielen aus der Ball is in God Podcast Folge mit ihm, wo man so ein bisschen, ja, ich glaube, einen Eindruck bekommt, wie er seinen Glauben versteht. Ich sage das jetzt einfach mal ganz wertneutral.
Without him, I wouldn't even have the opportunity. And then he also gives me the strength, he gives me the protection, he gives me the confidence, and all these things are from God. That's why he deserves the glory. And that's why I believe that God has called me and called footballers to share the truth with the platform. Because there's no way I can have this platform and just it be about me. Because I feel like that would be dishonoring God, man.
So, yeah. Hallelujah, man. Come on. Hallelujah. Yeah, that is so, that. So good. Hallelujah.
Also das kam wieder nicht von uns, aber das habt ihr, glaube ich, gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht übernehme ich das in den Rasenfunk. Die machen das so häufig, dass sie am Ende eines Punkts, den der jeweils andere sagt, Amen oder Halleluja reinrufen. Also was hat Felix Metscher hier gesagt? Er hat gesagt, er fühlt sich als von Gott berufen und deshalb wäre es eben aus seiner Ansicht nicht richtig, einfach nur ein Fußballspieler zu sein, sondern eben mit dem, was er tut und damit auch indirekt mit seiner Reichweite, das ist jetzt eine Anmerkung meinerseits, eben das Wort Gottes zu verbreiten und eben den Glauben an Gott. Und da ist ja dann die Frage, Felix, wie macht denn das Felix Metscher unter anderem so?
Also erstmal, du hast es schon gesagt, er sagt ganz offen, er hat eine klar missionarische Intention. Das macht er einerseits, indem er, wie gesagt, für diese zwei Gruppierungen auftritt, für Fußball mit Visionen, zum Beispiel Zeugnisvideos, bei Ballers in Gott auch so eine Art Zeugnisvideos, da leitet er meiner Meinung nach, Dina, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch so eine Bibelgruppe oder hat er es zumindest mal. Und ja, es zeigt halt einfach, wie, also meiner Meinung nach ist diese Vorbildfunktion sehr wirkmächtig und das Gefährliche daran. Also was ich anfangs schon sagte, ich habe das Gefühl, dass gerade ein sehr junges Publikum das nicht auseinanderhalten kann, wenn ihr Vorbild etwas sagt, was man vielleicht nicht einfach so akzeptieren sollte. Und da in dem Moment dann nicht mehr den Fußballer von der Privatperson oder das Vorbild von dem Gesagten, besser gesagt, auseinanderhalten können. Und die Missionierung findet sicherlich natürlich auch über sein Social Media statt. Also er hat eine verdammt große Reichweite auf Instagram. Ich weiß jetzt nicht im Kopf, wie viel Reichweite er da hat, wie viele Follower er hat, aber auch darüber erreicht er viele Leute.
Und Dina, nachdem ja Felix Metscher für dich der Anlass war, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also das, was wir hier gerade gehört haben, das hat er noch als Wolfsburg-Spieler gesagt, vor seinem Wechsel zum BVB. Was waren denn die Dinge, über die du gestolpert bist, als du dich mit Felix Metscher auseinandergesetzt hast?
Ja, das waren einerseits die beiden Instagram-Story-Posts, die dort damals in den Medien waren. Also das war dieses Pride, was er mit dem Teufel gleichsetzt. Und dann war es noch eins, das habe ich jetzt gerade vergessen.
Er hat noch er hat sich dann noch beim Tod von Charlie Kirk geäußert, das war aber später.
Es
gab noch verschiedene Likes für queerfeindliche Posts, in denen eben, also es gab einen Post, da schreibt jemand, jemand, der Christ ist, kann nicht schwul oder lesbisch sein, und das zum Beispiel hat er geliked.
Und ein Post von Matt Walsh.
Ja, genau, dieser Post von Matt Walsh war damals noch in den Medien. Ich habe da dann eben diesen Post gefunden, wo einer schreibt, dass man, wenn man Christ ist, nicht schwul oder lesbisch sein kann, weil man ja da nicht in den Himmel kommt. Er hat viele Posts geliked. Die Likes hat er dann allerdings alle entfernt oder entfernen lassen, ich weiß es nicht. Wo es halt auch darum ging, dass ein Homosexueller durch Gott dann heterosexuell wurde. Also es ging da damals ziemlich in eine eindeutige Richtung. Und das war ja nicht alles. Man könnte ja meinen, okay, jetzt ist er bei Borussia Dortmund, es gab damals einen Skandal, es wurde richtig groß, jetzt ist gut. Nein, eben da war dieser Charlie Kirk Post und dann dieses frauenfeindliche Buch, was er ja noch gelesen hat.
Könnt ihr dazu noch kurz was sagen? Weil das war jetzt ja kein Post, sondern man konnte es quasi in einer Story des BVB sehen, dass dieses Buch neben ihm lag. Was ist denn das für ein Buch? Also warum ist ein Buch an sich so schlimm?
Ja, also das Buch, das heißt Understanding the Purpose and Power of Woman, God's Design for Female Identity. Das ist von Miles Monroe. Das ist ein evangelikaler Prediger und Pastor. Und in dem Buch erklärt er eigentlich die Rolle der Frau. Ihr merkt es vielleicht an meiner Stimme, dass ich das nicht so geil finde. er sagt eigentlich, die Frau ist eine Verstärkerin des Mannes. Die Frau ist das Spiegelbild des Mannes. Und die Frau hat einfach die Aufgabe, eine Lebensspenderin zu sein, Kinder zu machen. Es bespricht auch, wie ein Mann sich einer Frau gegenüber zu verhalten hat. Ja, ich habe das Buch gelesen, das muss man ihm zugestehen, sagt da wirklich, wie sich ein Mann korrekt verhalten soll, ja, aber es bleibt halt die Rolle der Frau, sich unterzuordnen, ihrem Mann unterzuordnen und wirklich so ihre Rollen einzunehmen. Und das finde ich sehr problematisch.
Also unter anderem, korrigiere mich, wenn ich das falsch rausgeschrieben habe, aber wird darin beschrieben, dass Frauen wie ein Rohmaterial, ich zitiere jetzt, seien, das von den Männern geformt werden müsse. Also
der
Umgang wird dann beigebracht, aber auch, wie man quasi die Frauen zum eigenen Spiegelbild macht.
Genau, genau. Und wenn man das sieht, dass da ein Bundesliga-Profi, ein ja teilweise auch Nationalspieler, dieses Buch dann an einem öffentlichen Ort liest. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Teamhotel war, aber es war halt auf einer Terrasse, es war öffentlich einsehbar. Man hat es ja eben auch nachher auf Social Media gefunden. Da frage ich mich dann auch wieder, wo ist die Vorbildfunktion?
Ich meine, man muss dazu sagen, das war jetzt kein Video, was er gepostet hat. Also er hat jetzt nicht gesagt, hier, ich habe einen Buchtipp für euch, bitte lest mal dieses Video. Aber ich finde es halt insofern relevant und deswegen auch berichtenswert, weil Felix Metscher nach allen Aufregern, die es um ihn gab, ich formuliere es jetzt flapsig mal als Aufreger, ja immer wieder betont hat, ich paraphrasiere jetzt, ja, so habe ich es ja nicht gemeint, so schlimm, wie ihr es alle findet. Und dementsprechend ist dann die Frage, können wir ihm das glauben? Und wenn wir dann eben ein solches Buch bei ihm liegen sehen und eben dann jemand wie du dieses Buch auch komplett liest, ich ziehe sämtliche Hüte, die ich habe, ehrlich gesagt, wie du das durchgehalten hast, und dann eben sehen, was dort drin steht in einem solchen Buch, dann lässt das zumindest Zweifel zu, ob dem wirklich so ist, dass er manche Dinge, die er gemacht hat, nicht so gemeint hat. Ich meine, in diesem Buch wird die LGBTQ-Bewegung als Vergewaltigung der Bürgerrechtsbewegung bezeichnet. Also das ist jetzt auch kein Buch, wo man zwischen den Zeilen lesen muss, um rauszulesen, was dahinter der Sinn ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch okay, dass wir darüber reden, dass da einfach nur ein Buch neben Felix Metscher lag. Felix?
Ich glaube, dieses Zitat, was du gerade angebracht hast mit der Vergewaltigung der Bürgerrechtsbewegung, das hat der Autor, der Prediger, irgendwann mal so gesagt. Ich glaube,
Danke.
Ich habe das Buch nicht gelesen, aber es
glaube ich nicht. Nee, das ist nicht drin. Das hat er mal
so
gesagt.
Als Ergänzung.
Okay, okay, gut. Gut, dass ihr das eingeordnet habt. Sorry, das sieht man mal, wie, obwohl man versucht, sauber zu arbeiten, rutscht einem dann sowas durch. Wir hören mal kurz einen weiteren Ausschnitt von Felix Metscher, wie er sich geäußert hat im Ballers in God Podcast.
Like every time I step on a pitch, that is for him. It's not to prove anything or this. And that's something that God really helped me with last season, where like Dodi Lukabaki was also with me at Wolfsburg.
Yeah.
He's another Ballers and Girl member. So we were just helping each other and just receiving so many like revelations throughout the season. Like one of the biggest ones we received was just that we live and play by destiny, not opportunity. So like as long as I work hard, as long as I abide in God, I will reach my destiny. So like these two keys have been really, really important for my development, I would say.
Yeah.
Yo, bro, that is so powerful.
Yeah, that was a bar, bro. That, oi, come on now.
That is
so
powerful.
Say that again one more time. Say that again one more time for the people.
We live by destiny and not opportunity.
Amen. Amen.
Yeah.
Also was hat Felix Metscher hier ganz verkürzt gesagt? Im Grunde hat er gesagt, jedes Mal, wenn ich den Platz betrete, dann spiele ich nicht für mich, sondern ich spiele für Gott. Das hätte er eben gelernt in einer härteren Zeit bei Wolfsburg. Damals hatte er nicht so viel Einsatzzeit und dass man eben für sein Schicksal lebe, für seine Bestimmung lebe. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die korrektere Übersetzung hier und nicht für die Möglichkeit und dann Klammer auf, Geld zu verdienen, Tore zu erzielen, Titeln und Trophäen zusammen. Dina, wenn man jemanden so sprechen hört, verändert das auch die Art und Weise, wie wir über ihn als Fußballspielenden denken sollten? Wenn er sagt, jedes Mal, wenn ich auf den Platz gehe, ist das, okay, ich überspitze jetzt, ist das quasi wie ein Gottesdienst?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke nicht, weil da sind wir ja wieder bei dem Persönlichen. Mhm. Also sein Glaube ist, auch wenn er evangelikal sein sollte und auch wenn er all diese Ansichten, die man ihm vorwirft, hat, was man ja nicht zu hundertprozentig weiß, ist sein Glaube immer noch persönlich für Felix Metscher. Und wenn er für sich sagt, ich gehe nur aus diesem Grund auf den Platz und spiele Fußball, dann finde ich das okay.
Mhm. Felix, hast du da Gedanken zu?
Ich sehe das eigentlich genauso wie Dina. Ich würde vielleicht noch auf eine andere Stelle von diesem Zitat zu sprechen kommen, die du jetzt so gar nicht übersetzt hast. Und zwar sagt er ja auch wieder, dass es, solange er richtig glaubt an Gott, dass es sportlich auch läuft. Das sagt er so, wenn mich mein Englisch jetzt nicht völlig im Stich gelassen hat. Und das ist das, was ich anfangs schon sagte, dass wo Dina und ich glauben, dass das dieses wirkmächtige Versprechen ist, was einige dieser Kreise implizit oder explizit geben. Wenn du richtig glaubst, richtig auslebst, dann läuft es sportlich auch bei dir. Und das sieht man, dass es scheinbar bei Metscher so im Kopf festgesetzt ist. Mhm. Finde ich ganz interessant hervorzuheben.
Ja, kann ich noch hinzufügen, dass es, wenn er selbst das für sich sagt, finde ich das völlig okay. Wenn jetzt er aber sagt, mein Mitspieler, der auch gläubig ist, hey, du schießt die Tore, du hast nur Erfolg, weil Gott das will, dann finde ich es wieder nicht okay, weil es dann eigentlich den eigenen Erfolg, die eigentliche Arbeit schwächt und eigentlich alles Gott zuschiebt sozusagen.
Hm. Ich finde, es zeigt halt, warum im Leistungssport das so anschlussfähig ist. Weil im Leistungssport du die ganze Zeit mit Erfolg und Versagen zu tun hast, mit Gelingen und Nicht-Gelingen, mit Sieg und Niederlage. Und wenn du dann in allem, sowohl im Sieg als auch in der Niederlage, immer etwas Höheres erkennen kannst, dich letztlich damit ja auch emotional distanzieren kannst, was dir helfen kann im Leistungssport, dann hat das eine extreme Wirkmacht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch gerade im Fußball eben so anschlussfähig und gerade bei jungen Spielern, weil die genau damit normalerweise ihre Kämpfe haben. Wie gehe ich damit um mit Rückschlägen? Und das müssen nicht immer nur Verletzungen sein, sondern eben auch Dinge, die auf dem Feld passieren. Und gleichzeitig steckt dann aber hinter vielem, was Felix Metscher so glaubt, dann doch eine, dichotome Weltsicht nenne ich es mal. Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist der Teufel.
And even though we can always say as Christians, yeah, we've won the victory, it's true, we've won the war, but we haven't won every battle. And that's why we need to abide, man. That's why we need to renew our mind with these truths, because the devil is there, man. He really wants to make us fall and wants to, yeah, steal, kill and destroy. That's his goal.
Also selbst wenn man als Christ sagen könnte, wir haben den Krieg gewonnen, aber die Schlachten noch nicht alle, denn der Teufel, er ist immer noch da und deshalb müssen wir weiter die Botschaften von Gott und Jesus weitertragen. Und da sieht man eben, Felix, da hat das eine ganz andere Tonalität und deswegen habe ich diese mehreren O-Töne mitgebracht, weil man eben merkt, auf einmal wirkt Felix Metscher ganz anders, wenn er so etwas sagt, im Vergleich zu dem, wo wir alle vorher auch gesagt hätten, ja, ist ja völlig okay, wenn er halt an Gott glaubt, während er Fußball spielt.
Ja, es ist irgendwie so ein ganz klassisches Weltendungsszenario, was hier aufgemacht wird, was natürlich Leute unter Druck setzen kann. Und er bezieht sich da auf den Teufel. Und jetzt, wenn man das mal zurückbezieht auf diesen Post, den er da in seine Story mal gemacht hatte, wo die Pride-Bewegung meines Erachtens nach wirklich unmissverständlich die Pride-Bewegung, also die ja, LGBTQ-Bewegung nur gemeint gewesen sein kann, mit dem Teufel verglichen wird, stellt sich natürlich der Frage, wen sieht denn der Matcher jetzt als Teufel? Wer ist für ihn der Teufel? Also wer ist Auslöser für dieses Weltendungsszenario, für dieses ganz düstere Szenario, was er da zeichnet? Und finde ich sehr bedenklich.
Deswegen wollte ich es in dieser Reihenfolge mitbringen. Und Dina, du darfst dann gerne zum letzten, also ich verspreche es jetzt auch, der letzte O-Ton von Felix Metscher, darfst dich noch zu äußern. Denn wir haben ja gesehen, es gab Kontroversen. Man muss noch dazu sagen, das ist alles passiert dann, als er dann Spieler bei Dortmund war. Also das meiste davon ist dann passiert. Dortmund hat irgendwann dann auch durchgesetzt, okay, wenn du selber was posten willst, gucken wir nochmal drüber. Ist natürlich toll, dass man auf diese Art und Weise darauf reagiert, indem man sagt, wir wollen nicht, dass du nochmal einen Fehler machst. Interessant finde ich aber, dass Felix Metscher sich genau dazu geäußert hat, nämlich zu der Frage, wie trete ich denn eigentlich in der Öffentlichkeit auf, wenn ich meine Botschaft unters Volk bringen möchte? Hören wir mal rein.
God really wants me to have a balance of wisdom and sharing truth, where I believe that there can be circumstances where we don't share things out of like, oh, it's not so wise to share this at this point. And they can actually be situations where it's wise not to share it. Like the Holy Spirit doesn't want you to share something at a certain point. And especially just with certain topics that are a bit more touchy, I believe that God he's leading me to be wise, but then at the same time, be sensitive to him, where it's like, okay, I'm going to share this truth.
Also er sagt, Dina, du darfst gleich darauf reagieren, er sagt, seiner Ansicht nach würde Gott von ihm fordern, dass er eine Balance findet zwischen Wahrheiten und dem Teilen dieser Wahrheiten, dass es einen Moment gäbe, Wahrheiten nicht zu teilen, vor allem bei Themen, die, er nennt sie, touchy sind, also vielleicht ein bisschen kritikfähiger, was könnte er damit nur meinen? Vielleicht hast du dazu auch Gedanken. Und dass er es aber so empfinde, dass es letztlich seine Aufgabe ist, im Namen Gottes sich auch als öffentliche Figur zu solchen Themen zu äußern. Wie denkst du dazu?
Ja, also mit seinen touchy Themen, denke ich, meint er schon auch die queeren Themen und die frauenfeindlichen Themen. Ich glaube, das ist das Einzige, was so ein bisschen touchy ist. man sieht es ja, er spricht von der Wahrheit und er spricht von seiner und Gottes Wahrheit. Und ich glaube auch, dass er das glaubt. Also er ist davon überzeugt, dass in der Bibel das, was dort steht zu diesen Themen, dass das die Wahrheit ist und dass es seine Aufgabe als öffentliche Person ist, das auch auszusprechen und den Menschen zu zeigen, dass wir jetzt eigentlich auf dem falschen Weg sind.
Auf dem aus seiner Sicht falschen Weg, natürlich. Und eigentlich, Felix, muss man ihm ja dankbar sein, dass er das so offen mal gesagt hat, weil damit ist ja klar, er ist sich völlig bewusst, was er tut.
Ja, das denke ich auch. Also bei Metscher ist es spätestens, also es gab mehrere Entschuldigungen und nach diesen Entschuldigungen sind trotzdem immer wieder Sachen passiert. So, der letzte Stand war, dass es wieder mal seitens des BVBs die Aussage gab, wir suchen das Gespräch mit ihm. Und es wird aber auch öffentlich überhaupt nicht kommuniziert. Was bedeutet es, dass das Gespräch gesucht wird? Was ist das Resultat davon? DFB hat einen ähnlichen O-Ton gegeben. Und ich persönlich finde das irgendwie einfach schrecklich, weil ich meine, der BVB ist ein Verein, der sich ja Gott sei Dank, für Nächstenliebe und Borussia verbindet, Stichwort Borussia verbindet, einsetzt. Und also ein Matcher als Person widerspricht dem ja also fundamental, diesem Grundsatz, den der BVB propagiert. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, sehr fragwürdig. Natürlich ist es irgendwie schwierig, einen Umgang damit zu finden. Also soll man den jetzt rauswerfen? Das wird realistisch gesehen auch niemals passieren. Aber ja, also das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, er ist sich schon sehr sicher, was er davon sich gibt und was er sagt.
Und das ist ja auch einer der Gründe, Dina, warum wir jetzt Felix Metscher hier so oft nennen, weil er derjenige ist, der am öffentlichsten mit seiner Meinung sich äußert. Bei vielen, vielen anderen können wir Vermutungen anstellen, wie wohl so ihr missionarischer Eifer, den sie ja haben, also den haben wir jetzt, glaube ich, bei allen, die wir so genannt haben, weil das ja auch Teil der Netzwerke ist, in denen sie stecken. Aber welche Glaubensüberzeugungen damit verbunden sind, das ist eben von außen nicht zu beurteilen. Aber Felix Metscher, der hat sich eben geäußert. Er hat sich queerfeindlich geäußert. Er ist vermutlich auch eher einem tradierten Rollenbild zwischen Männern und Frauen anhängig. Und letztlich wird aber ja dann an diesem sehr prominenten Fall gezeigt, so richtig was passiert ist ja nicht.
Nein, überhaupt nicht. Und ich kann sagen, als BVB-Fan, ich habe oft das Gespräch gesucht mit dem Verein. Und man hat es, also intern hat man das Problem wahrscheinlich schon gesehen, aber machen konnte trotzdem niemand was. Und jetzt gerade auch die Vertragsverlängerung diesen Frühling mit ihm zeigt ja auch, dass er zwar gegen fast alle Werte vom Verein verstößt, aber solange es sportlich funktioniert, ist das völlig egal. Und das ist einfach, ich sag's jetzt ein bisschen böse, ich glaube, als queerer Fan darf ich das schon auch so sagen. Das ist einfach ein Witz und man kann den BVB und seine Werte so einfach auch nicht ernst nehmen.
Was uns zum letzten Punkt bringt, Felix, kannst du gerne gleich mal anschließen, nämlich der Frage, ja, welche Verantwortung tragen denn dann Spielerinnen, Vereine und Verbände?
Ja, also zur Personalie Ian Metscher würde ich noch einmal gerne ergänzen. Es gab jetzt neulich die Vertragsverlängerung. Das ist meiner Meinung nach bei dieser Geschichte auch nicht irrelevant. Also der BVB hat den Vertrag mit Felix Ian Metscher verlängert, ihn zum Topverdiener gemacht und im Prinzip eigentlich zum Aushängeschild. Das kann man schon so zynisch sagen. Also es gibt scheinbar auch nicht irgendwie das Interesse, wenigstens zu sagen, ja, er passt nicht zu unseren Werten, dann sollten wir ihn vielleicht verkaufen. Das ist noch irgendwie die einvernehmlichste Art und Weise, mit dieser Geschichte umzugehen. Das gibt es nicht. Also ohne Vereine und Verbände geht diese ganze Geschichte einfach nicht. Das muss man so sagen. Es müssen klare Signale vom Verein, von den Verbänden kommen, bezüglich des Schutzes von SpielerInnen, vor allen Dingen Nachwuchsleistungszentren, aber auch eben klare Konsequenzen. Bisher gab es eigentlich, wenn überhaupt, von Seiten der Fangemeinden irgendwie kommuniziert, sei es durch Spruchbanner oder zum Teil wurden Dina und ich jetzt eingeladen von irgendwelchen Faninitiativen, aber so richtig von seitens der Vereine gab es eigentlich ehrlich gesagt auch überhaupt gar kein Interesse daran, dieses Thema anzugehen.
Warum, Dina, glaubst du, ist das so?
Ja, das ist die große Frage. Ich denke, bei gewissen Vereinen kann man es schon ein bisschen so nennen, dass sie halt die Werte nur aufgestellt haben, weil es gesellschaftlich so ein bisschen verlangt wurde in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt Vereine, die fühlen oder leben nicht, was in den Werten steht. Dann gibt es die Vereine, die wahrscheinlich ein bisschen überfordert sind mit dem Thema, eben weil es ja die Religionsfreiheit betrifft und nicht recht wissen, ja, was darf man überhaupt? Darf man jetzt einem Spieler verbieten, öffentlich über seinen Glauben, auch wenn er diskriminierend ist, zu sprechen oder nicht? Ich denke, das sind so ein bisschen die Gründe. Und es gibt da einerseits eben die Vereine sind in der Pflicht, die Spieler zu schützen, aufzuklären zu solchen Themen, eine andere Plattform zu nehmen, also den Glauben und das Bedürfnis zu glauben ernst nehmen und das ein bisschen zu leiten, würde ich jetzt mal sagen. Und andererseits halt auch wirklich solche diskriminierenden Aussagen, auch wenn sie in der Bibel stehen, zu benennen und ja, zu verurteilen.
Man könnte ja sogar, das ist jetzt noch einen Schritt weiter gedacht, man kann ja auch diese christlichen Aussagen aus der Bibel, die selbst kann man ja auch in den Kontext setzen. Denn das, finde ich, ist das Interessante. Wir werden dazu verleitet, dadurch, dass wir diesen Menschen jetzt in dieser Sendung so viel zugehört haben und uns so viel mit ihm beschäftigt haben, irgendwann interpretiert man auch jeden Satz so, wie in der Bibel steht. Mhm. Und dann vergisst man eben genau das, was eigentlich alle Theologen, die eben nicht zu solchen evangelikalischen oder charismatischen oder pfingstlichen Bewegungen gehören, niemand versteht die Bibel absolut wörtlich. Sie wird immer in einen Kontext gesetzt, in den Kontext der Zeit. Zum Beispiel gibt es viele Theologinnen und Theologen, die alles, was über Homosexualität in der Bibel gesagt wird, auch darunter verstehen, dass Homosexualität damals auch bedeutet hat, dass man Ehebruch begangen hat und dass es eben nicht um eine langfristige Beziehung ging, um ein gemeinsames Leben, sondern, also jetzt ganz verkürzt gesagt, um den Seitensprung und vielleicht auch daher so manche Formulierung in der Bibel kam. Da wird natürlich endlos drüber gestritten und es ist schwierig und letztlich ist es eine mündlich überlieferte Geschichte, die irgendwann verschriftlicht wurde. Aber sogar das wäre ja möglich. Man könnte ja als Verein auch so etwas anbieten, sich darüber in den Austausch zu begeben. Und wenn du dann feststellst, dass gegenüber, in dem Fall dann ein Spieler oder ein Trainer, eine Trainerin, die machen zu und die vertreten eine radikale Auslegung des Christentums, die sich eben mit unseren Grundrechten, mit dem Grundgesetz widerspricht, ja, dann hast du ja auch, dann hast du ja auch eine Legitimation zu handeln und vielleicht daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, die Werte, die man vorgibt, dann auch zu leben. Du bist dafür, wenn du für eine diskriminierungsfreie Welt bist, und das würde jeder Verein von sich behaupten, jeder Verband behauptet das von sich, jede Liga behauptet das von sich, aktuell hier in Deutschland zumindest, dann bist du ja dazu verpflichtet, den entsprechenden Safe Space für alle betroffenen Gruppen zu schaffen. Und wenn du das konsequent durchsetzt, dann müsstest du eigentlich auch automatisch sehr unattraktiv sein für Menschen, denen das komplett gegen den Strich geht. Also man könnte auch, glaube ich, über so fast wie ein magnetisches Feld, das sich aufbaut und gewisse Dinge kannst du dann damit gar nicht mehr anziehen, die stößt du ab, nämlich den genauen Gegenpol dazu. Ich weiß nicht, Felix, ob das jetzt irgendwie zu utopisch ist, ob das zu metaphorisch gedacht ist, ich fühle mich gerade wie Christian Ilzer, sorry, aber so könnte man dem Ganzen ja auch begegnen. Lebt eure Werte halt auch im Alltag.
Auf jeden Fall. Also es ist wahrscheinlich schon utopisch. Ich halte es nicht für realistisch, dass das jetzt passieren wird. Der zentrale Konflikt, der wahrscheinlich bei vielen Vereinen ist, zeigt sich auch wieder in Enmatcher. Enmatcher liefert ja absolute Leistung bei BVB jetzt, bei den BVB jetzt die letzten Jahre. Und da ist eben dieser Konflikt. Was soll man mit jemandem machen, der im Fußball Leistung bringt? Es geht um Leistung, so Punkt. Das ist es. Ja, vielleicht nochmal eine andere Sache. Es gibt ja offensichtlich dieses Bedürfnis nach Spiritualität, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Was ist jetzt fast schon eine philosophische Frage, aber was ja scheinbar Menschen verankert ist, sicherlich auch bei FußballerInnen. Und da sollten die Vereine und Verbände meiner Meinung nach dafür sorgen, dass für FußballerInnen, auch NachwuchsfußballerInnen, es irgendwelche Angebote gibt, die außerhalb dieser Kreise, außerhalb dieser zumindest mal dubiosen Kreise gibt, um es vorsichtig zu formulieren. Das gibt es sicherlich schon, aber irgendwas hindert es ja daran, also irgendwas hindert die FußballerInnen ja daran, dahin zu gehen, statt irgendwie sich dubiosen Netzwerken anzuschließen. Was auch immer die Komponente jetzt sein mag.
Zu diesem utopischen Szenario, was ich ziemlich geil fände. man kann es ein bisschen mit St. Pauli vergleichen. Also St. Pauli lebt ja eigentlich seine Werte ziemlich öffentlich aus und auch vereinsintern, so was ich halt so mitkriege. Und selbst sie haben Mitglieder von Ballers in God, die bei ihnen spielen, die bei ihnen gespielt haben. Zum Beispiel Eric da Silva Moreira, oder wie man es ausspricht, ist ja auch DFB-Nationalspieler. Und es hat ihn auch nicht davon abgehalten, obwohl er in diesem sehr offenen Verein groß geworden ist, zu Ballers in God zu gehen. Also ich weiß nicht, ob das alleine reicht, aber ich denke, es würde natürlich die Einflussnahme ein bisschen bremsen von diesen Communities.
Ja, und ich glaube, also so ein bisschen kam mein Gedanke durch den Behrens-Fall bei Wolfsburg. Also wenn sich ein Spieler weigert, ein Regenbogentrikot zu unterschreiben und indem er das auch beschimpft und verunglimpft, dann ist es ja, also dann alles, was danach gekommen ist, muss thematisiert werden, also dass das erst intern gelöst werden sollte und der VfL Wolfsburg schon ein bisschen öffentlich Druck gebraucht hat, sich dazu zu verhalten. Aber das eigentlich Gute ist ja, dass dieser Spieler dieses Regenbogentrikot unterschreiben sollte. Denn da hat sich seine Gesinnung gezeigt. Das ist ihm gegen den Strich gegangen. Wenn er das Zähneknirschen signiert, ist mir das ja auch völlig egal, weil damit wird ja gezeigt, schau mal, das ist halt einfach, wir glauben daran. Und ich meine, ich würde es jetzt auch gar nicht auf dieses Symbol der Regenbogenflagge, da könnte man jetzt auch ganz lange drüber sprechen, wie man das persönlich findet. Aber das meine ich, konfrontiert einfach Menschen mit einer gelebten Realität, die eben diskriminierungsfrei ist. Und dann glaube ich, dass klar kannst du dann immer noch im Baller in Gott sein. Es kann auch sein, dass du das alles erträgst. Aber dann ist ja eigentlich auch nichts passiert. Denn wir wollen ja eine diskriminierungsfreie Welt. Und nur darauf haben wir auch einen Anspruch, was jeder Mensch für sich glaubt. Das ist ja, haben wir ja schon oft genug jetzt gesagt, das ist ja seine oder ihre Sache. Felix, du wolltest was ergänzen?
Ja, ich habe eine gute Idee. Gebt Felix El Metscher doch einfach mal eine Regenbogen-Kapitänsbinde. Mal schauen, was dann passiert. Das wäre ja genau die Taktik, die du jetzt beschreibst.
Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern.
Ich bring's in den Raum, also ich find's auch nicht schlecht.
Wir denken nur, so wie die lieben Ballers in Gott einfach nur beten.
Kann man so sagen.
Ihr zwei, das war eine anspruchsvolle Sendung, auch weil wir hier ein paar technische Probleme hatten. Also liebe YouTube-Zusehende, da gab es so den ein oder anderen Schnitt. Das hatte hier mit sehr, sehr wankelmütigem Internet zu tun. Dina hat vorhin schon in einer der Unterbrechungen gesagt, da ist uns der Heilige Geist ins WLAN gefahren. Vielleicht war das, war dem auch so, dem spüren wir nach. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für eure Zeit, für eure Recherchen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, ich werde alles verlinken, wo man das lesen kann. Und ich kann alle Zuhörenden da draußen nur auffordern, bleibt an dem Thema dran, denn es hat eine ganz eigene Dynamik. Das habt ihr an den Followerzahlen, die wir vorhin immer mal wieder haben fallen lassen, gemerkt. Die sind rasant gestiegen in den letzten Monaten. Ganz, ganz herzlichen Dank an Dina Falken. Dina, danke, dass du dich des Themas angenommen hast und hier im Rasenfunk warst.
Sehr gerne.
Und herzlichen Dank an Felix Michaelis. Schön, dass du hier mit dabei warst. Felix, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr noch so alles rausrecherchiert in der Zukunft.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
Mich ebenso. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, eine Sendung wie diese hier, Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, die ist nur durch euch möglich. Alles hier im Rasenfunk ist von euch finanziert. Dementsprechend können wir auch den unabhängigsten Journalismus vorstellen, umsetzen, den man sich vorstellen kann. Also hier spricht niemand in die Themenfindung mit rein. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr in der Video- und der Podcast-Beschreibung oder wenn ihr auf rasenfunk.de geht und dort auf den Unterstützen-Button klickt. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Läuft bei mir, Daniel, bei Henning, bei Nils, bei Bananenflanke 123 und bei Les-Inc. Sie alle haben sich auch als Supportende registriert und so konnte ich sie hier nach dem Zufallsprinzip nennen. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Versucht die Grautöne zu sehen, auch die Grautöne, die wir hier in unserer Diskussion hatten. Und dann bin ich aber sehr gespannt, was ihr zu dieser Sendung hier sagt. Würde mich freuen, wenn ihr den Rasenfunk weiterempfehlt, diese Sendung hier weiterempfehlt und hört auch gerne in unsere anderen Formate rein. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.
Genau.